Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich kann nicht mal konzentriert Netflix gucken. Ich komme so wie ein totales Arschloch vor, weil da haben Leute was für mich produziert. So mit, also da sind Milliarden dafür ausgegeben worden für Explosionen und so. Ja. Und irgendwelche, und Scarlett Johansson ist da und macht irgendwelche Stunts und, ja. Und ich denke mir so, nee, du, ich muss einen Hund auf TikTok mir anschauen. Muss mir diesen Hund jetzt direkt anschauen. Ist mir egal, wie viel Scarlett Johansson geübt hat für diesen fucking Kickflip auf einem Motorrad, was nur dafür gebaut wurde, um in die Luft gejagt zu werden.
Aber guck mal, der Hund malt ein Bild.
Guck mal, der Hund spricht wie ein Mensch. Der hat die bauen für Hunde auf TikTok so kleine Buttons, auf die sie drücken können, damit Worte gesagt werden. Das kriegt mich sofort. Ich denke mir, wann macht Scarlett Johansson sowas für ihren Hund, weißt du? Das sind die Hollywood Produktion, die ich sehen will. 1, 2, 3, 4.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBE, liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen bei der Nils Bokeberg-Erfahrung. Ich habe heute einen Gast hier, den ich schon seit längerem verfolge in den sozialen Medien. Wir sind uns da auch so zwei, dreimal quasi online über den Weg gelaufen, haben uns aber nie in echt getroffen. Und
doch.
Wir haben uns in echt, wo haben wir uns denn
sorry,
getroffen?
Sorry, mach deine Moderation zu Ende.
Okay, dann mache ich jetzt diese Lügenmoderation zu Ende.
Mach die zu Ende.
Haben uns wahrscheinlich nie in echt getroffen, wobei ich gleich eines Besseren belehrt werde. Und ich fand ihn immer super aufregend, super spannend, sehr, sehr lustig. Hab sein Buch gerne gelesen und freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Shahrag Shapira.
Hey, danke. Ja, gut ausgesprochen auch. Es gefällt mir.
Vielen Dank.
Wir haben nicht miteinander gesprochen, aber ich glaube, wir waren beide, ich meine, dass du da warst bei dem Screenshot-Konzert.
Stimmt. Und weißt du, wo du auch warst, glaube ich?
Wo?
Du warst doch auch bei Jeselnik.
Na klar.
Ja, da war ich auch.
Klar war ich bei Jeselnik.
Ja, da war ich auch.
Ich muss.
Also wir waren schon im selben Raum. Aber
hat's dir gefallen?
Ich fand's super.
Welches? Screenshots oder Jeselnik? Ich fand beides super.
Ich fand beides super.
Ja.
Aber Jeselnik ich bin ein großer Jeselnik-Fan und ich war fast von seinem letzten Netflix-Special ein Müh enttäuscht, weil ich dieses...
Ich war mehr als ein Müh
enttäuscht. Weil ich dieses Ende, in dem er so seinen Gag rechtfertigt, so lame fand, weil es gar nicht zu Jeselnik gepasst hat irgendwie.
Also ich fand das gut da in Berlin, aber...
Genau, das in Berlin fand ich auch super.
Ja, es war okay.
Aber du hast gerade gesagt, du fandest es gut jetzt.
Ach so, ja. Wollte positiv reingehen. An die Sache. Nein, es ist Anthony Jeselnik. Ich fand auch allein das Konzept, dass Anthony Jeselnik nach Berlin kommen kann und hier eine gute Zeit haben kann, finde ich als Comedian einfach gut für die Szene.
Ja.
Weil wir wollen ja, dass mehr Leute herkommen. Das Problem ist noch, dass die amerikanischen Comedians, die herkommen, die machen so Pillepalle. Weißt du, was ich meine? Die testen hier. Also für sie ist das so ein Test. Die testen ihre Witze und so und die machen nicht ernst. Das hat man gemerkt hier bei Bill Burr und bei Jeselnik. Ja. Das war ein Preview, was er geschrieben hat. Das war nicht sein Special. Das war so Material. Man hat gemerkt, so das war nicht immer sein A-Material.
Es ist ja auch eine kleinere Venue sozusagen als das, was er sonst gewohnt ist, wenn er in Amerika spielt.
Ja, fair enough. Und auch ich finde es auch nicht so schlecht eigentlich. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Eigentlich beschwere ich mich hier über die falschen Dinge. Es ist eigentlich ganz geil, dass die Leute hier ihre Sachen testen, was wir nicht woanders. Ich nehme das komplett zurück.
Okay.
Aber bei Jess, es waren mir zu viele One-Liner so, dass du am Ende schon die Punchline kommen sahst.
Ja.
Aber vielleicht mit den Augen eines Comedians ist es einfach so anders. Nee, ich glaube auch, das Publikum konnte das letztendlich irgendwann sehen.
Aber ich fand das so, ich fand es einfach toll, mit dem in einem Raum zu sein. Ich lieb den sehr und ich fand das einfach, ich fand so, die One-Liner, die gut waren, waren dafür auch sehr gut.
Du bist ein Anthony Jeselnik-Fan.
Ja, ich bin vielleicht nicht der größte Jeselnik-Fan, aber ich sehe den einfach total. Also es gibt andere, die ich mehr mag, wo ich einfach so, also so ein Mulaney zum Beispiel, ich liebe die Mulaney-Programme total.
John, ja.
Ich bin ein riesengroßer, also mein großer Comedy-Gott ist Bill Hicks. Ich liebe diese ganzen Bill Hicks-Programme total.
Konnte ich nie mit was mit anfangen, aber verstehe ich.
Weil es dir zu moralin ist.
Nee, weil es zu lange her ist.
Na verstehe.
Dinge verjähren. Ja. So, vor allem Comedy verjährt.
Ja.
Und irgendwann holt es dich nicht mehr ab.
Ja.
Also genauso wie, also ich gucke mir nicht George Carlin an und lache mich komplett zu, aber ich weiß das zu schätzen, weil ich weiß, dass die Comedians, die ich jetzt liebe, das gesehen haben, um das zu werden, was sie sind. Ja, aber Anthony Jeselnik, ich mag seine Art sehr gerne, der hat eine sehr, sehr, sehr starke Art, Witze zu erzählen. Weißt du, einfach eine sehr straighte Art, ohne, das ist eigentlich sehr, sehr, wie soll ich sagen, außergewöhnlich, dass ein Comedian es so weit schafft, auf so einer trockenen Art.
Naja.
Und so lange. Weißt du, weil die meisten Comedians brauchen so, weiß ich nicht, Act-Outs, so Handwerk, irgendwelche Dinge, aber Anthony Jeselnik starrt dich einfach an.
Sehr intensiv auf jeden Fall, wirklich sehr intensiv. Aber es gibt mittlerweile, das Schöne ist ja auch, dass man durch Netflix auch jetzt viel mehr amerikanisches Stand-up gucken kann, problemlos, ohne irgendwie 12 VPNs installieren zu müssen oder irgendwie sowas. Jetzt so Neil Bargatze, also das letzte Special fand ich noch am schwächsten, aber die zwei davor. Oder Nate Bargatze, genau. Ja. Das letzte fand ich noch am schwächsten, fand ich aber auch noch gut, aber die davor fand ich super. Fand ich zum Beispiel sehr witzig.
Ja, das sind.
Wen findest du denn witzig? Also wir haben ja zum Beispiel Dave Chappelle hier hingestellt. Wir stellen den Leuten ja immer Idole, Vorbilder, Inspirationen hin.
Ja, und du schaut hin.
Hast ja viel erzählt, auch in Interviews, dass du ein großer Dave Chappelle-Fan bist.
Ich mach kein Geheimnis draus. Also was heißt, ich kann ja nicht anders. Das war der erste Comedian, das war das erste Mal, dass ich Stand-Up-Comedy gesehen habe. Ja. Ich kam nach Deutschland, konnte kein Deutsch, hab MTV geguckt, weil das war das einzige auf Englisch. Ja. Und da kam nachts die Chappelle-Show. Und ich dachte, war so krass, was ist das? Stand-up? Wir hatten keinen Stand-up in Israel, also nicht für kleine Kinder oder so. Oder generell, weiß ich nicht. Es waren 90er, wir hatten Kriege. Also.
Aber es gibt auch Komiker in Israel, oder nicht?
Ja, es gibt sehr gute. Es gibt wohl eine sehr gute Stand-up-Szene in Israel, die mir gerade bewusst wird überhaupt. Ja, aber Dave Chappelle war das erste Mal, dass ich Comedy gesehen habe, und das hat mich geprägt auf eine Art, würde ich sagen. Ja, ja, und ich finde einfach seine ganze Karriere ist sehr interessant, sehr wegweisend auf eine Art, weil sie einfach zeigt, was ein Künstler auch für einen Kampf hat mit seinem Publikum, manchmal mit den Medien, mit den Leuten, die quasi seine Karriere entscheiden wollen, bestimmen wollen oder nicht wollen. Und und das ist sehr, sehr interessant. Dave Chappelle war wahrscheinlich der einzige Künstler, der irgendwie gegen Comedy Central in Amerika irgendwie vorgegangen ist und gewonnen hat. Es gibt nicht so viele Beispiele davon. Aber wenn ich lustig finde, ich finde zum Beispiel, es gibt dann neue Künstler, die machen ganz andere Wege. Andrew Schulz zum Beispiel. Ich bin ein großer Andrew Schulz-Fan. Nicht nur, weil er einfach ein sehr guter Comedian ist, sondern einfach, weil er wegweisend ist in dem, was er, also wie er Dinge macht, wie er angefangen hat. Ich weiß nicht, ob du...
Nee, Andrew Schulz kenne ich gar nicht.
Oh, solltest du dir angucken. Andrew Schulz ist ein Comedian, der ist aus New York. Der hat angefangen quasi auf YouTube, und sein Material war zu dark oder zu, wie soll ich sagen, nicht gefällig genug für Fernsehen oder für Netflix. Und deswegen hat er sich alleine auf YouTube eine Online-Community aufgebaut, hat sich dann so dermaßen verselbstständigt und hat während der Pandemie angefangen, so kleine, so keine Stand-Up-Videos, sondern so kleine Zeitgeist-Kommentare zu machen zum aktuellen Geschehen. Mhm. Und hat damit sehr viel bewegt, und dann hat er ein Netflix-Special daraus gemacht. Ja. Ist sehr empfehlenswert, Andrew Schulz.
Ist ja diese darken Comedians sind ja auch so ein bisschen, tauchen jetzt immer mehr auf irgendwie so. Also ich finde Sam Morrill zum Beispiel, weiß nicht, ob du den kennst.
Na klar.
Der hat auch so einen sehr darken Turn irgendwie immer.
Findest du, ich finde das alles nicht dark, also ich finde, das ist Teil von Comedy irgendwie. Das ist für mich so fest eingebaut darin, dass ich da gar nicht unterscheide.
Ja, interessant.
Ich weiß nicht, was, also bei Anthony Jeselnik kannst du sagen, das ist dark.
Ja, auch dark, ja, absolut.
Aber Sam Morrill oder Andrew Schulz, ich habe das Gefühl so, also das sind Leute, die viel autobiografisch arbeiten oder viel mit dem Raum arbeiten, mit den Leuten, die da sind, und das ist nicht dark, das ist einfach Teil des Lebens. Ja, also viele Dinge, die Leute dark finden, finde ich einfach so, ich finde es nicht ausgeglichen, sie nicht zu erwähnen. quasi oder nicht damit zu spielen. Das ist, ich weiß nicht, das ist meine Definition von Comedy, ist ja, dass sie in diesen unbequemen, düsteren Orten gehen muss, ab und zu. Sie muss übertrieben sein, damit sie Comedy ist, sonst ist es keine Comedy mehr einfach. Ja. Es ist nicht schlecht, aber es ist keine Comedy.
Aber das ist ja interessant, da können wir auch gleich über Sachen reden, die du machst, zum Beispiel bei Shapira, bei deiner Neo-Sendung. Da hast du ja für Aufsehen, für einiges Aufsehen gesorgt, als du einfach sozusagen Therapiestunden beim Psychiater mitgefilmt hast und online gestellt. Also zum Beispiel, also in der Sendung kam immer kurzer Ausschnitt, aber man konnte sich die dann auch komplett online angucken.
Ja, bevor es noch cool wurde, über Depressionen in Podcast-Form zu reden. Oh mein Gott, alle machen es jetzt.
Aber es ist ja, ich meine, die Sendung war ja schon als Comedy-Format angelegt.
Ja.
Und da dann plötzlich, das ist ja auch ein Dark Twist irgendwie, da dann plötzlich die Leute einfach schonungslos mit in die Therapie zu nehmen.
Ja, aber es ist, also zum einen ist es die Realität für viele Comedians.
Ja. Auch für viele Nicht-Comedians.
Aber bei Künstlern ist es ja, bei Comedians ist es, ich glaube, wenn du gucken würdest, so, ich glaube, Comedians sind, was Depressionen angeht, kein Querschnitt der Gesellschaft. Ich glaube, die Rate ist deutlich höher. Ich weiß nicht, die Prämisse klang lustig. Bei vielen Dingen, die ich mache, klingt die Prämisse lustig und dann setzt du es um und denkst dir, Die Prämisse klang lustig, dass ich mich therapieren lasse, so als Witz. Das war ein Vorschlag von jemandem in der Redaktion, von Inga, glaube ich, eine der Redakteurinnen. Ja. Und ich meinte, nee, wenn, dann müssen wir es richtig machen. Und das war eine richtige Therapie. Also, was heißt... Ich meine, was ist eine richtige Therapie, ne? Also die Definition ist ja sehr breit, aber es war ernst gemeint. Also es wurde jetzt nicht irgendwie an diesem Tisch, an diesem Stuhl wurde nicht gelogen. Ja. An diesem Chaiselong. Auf diesem Chaiselong wird nicht gelogen, bei Allah wurde nicht gelogen. Es war ernst gemeint und der Typ, der das mit mir gemacht hat, war auch, der war kein ausübender Therapeut mehr, aber davor war er das.
Und also er war in Rente oder was?
Der hat jetzt eine Kunstgalerie.
Ah ja, ist ja auch eine Art Therapie.
Ja, das ist, wenn du keinen Bock mehr hast auf so eine dumme Scheiße, auf die dummen Probleme von anderen Menschen.
Aber ich glaube, die Gespräche, die du als Inhaber einer Kunstgalerie führst, werden noch schlimmer sein.
Ja, dann ist er doch qualifiziert, ist doch gut. Ja, es war ernst gemeint. Es war sogar so ernst, dass es einige Stimmen in Mainz gab aus CDF-Seite, die gesagt haben, wir müssen die Sendung stoppen.
Aber das ist ja, war nur ein Bit, die wollten nicht das Bit stoppen, sondern die ganze Sendung, deswegen.
Ja. Ja.
Ist ja krass.
Ja, das war, also irgendwie war Ziel des Ganzen, Depressionen zu, weiß ich nicht, ob normalisieren das richtige Wort ist, enttabuisieren. Ja. Das war eine Weile her, ne? Also jetzt finde ich, ist es übertrieben, was da passiert und es gefällt mir überhaupt nicht, um ehrlich zu sein, wie jetzt Depressionen quasi genutzt werden, ich unterstelle das einfach mal, diese Absicht. Ich weiß, Leute werden beleidigt sein, aber hört auf, über eure Depressionen als so Werbemittel für eure Podcasts zu nutzen. Es ist wirklich nervig mittlerweile. Geht zu einem Therapeuten. Ich weiß, ich bin der Letzte, der es sagen sollte, aber vielleicht reicht's. Also, vielleicht nervt es langsam. So, okay, cool, ihr seid weiß nicht diskriminiert, ihr habt Depressionen, das ist cool, aber es ist nicht dasselbe. Hört auf, das so zu nutzen. Und das ist, ich unterstelle Menschen diese Absichten. Ich weiß, es ist das Schlimmste und ich weiß, es gibt viele Menschen, die haben Leidensdruck. Ich möchte das nicht verharmlosen. Aber manche von euch übertreiben, weil ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. Ich bin mit Depressionen diagnostiziert. Ich weiß, wie es ist. Und insofern weiß ich auch, dass wir auch bullshitten können, weil wir ganz normale Menschen sind. Ja. Und wir können auch übertreiben. Und es ist ein schmaler Grat zwischen so Verharmlosung und Übertreibung, weißt du?
Ja, das ist ja immer, das ist ja die Kunst, da die Mitte zu treffen.
Genau, aber ja, ich bullshitte viel. Aber das war, die wollten die Sendung stoppen, was ironisch ist, weil wir wollten quasi zeigen, wie normal das oder akzeptabel das ist, und dann gab es Stimmen in Mainz, für die das inakzeptabel war, aber für vieles, was ich gemacht habe, war anscheinend für Menschen in Mainz beim ZDF nicht akzeptabel, und deswegen bin ich jetzt hier und nicht im Fernsehen.
Ja, das ist ja, zwei Staffeln habt ihr, glaube ich, gemacht, ne? Und dann, du hast ja auch so einen Facebook-Eintrag geschrieben, nachdem es abgesetzt wurde, wo du auch nochmal so ein bisschen erzählt hast irgendwie, dass du nicht genau weißt, kann an euch gelegen haben, aber dass es euch auch jetzt leicht gemacht wurde.
Ich weiß genau woran, also was heißt, ich weiß genau, ich kann es dir nicht beweisen, aber ich, guck mal, ich spreche diesen Vorwurf ganz klar aus. Es ist mittlerweile, es ist Schniff und gestern, es ist lange her. Aber ich behaupte einfach mal, und da bin ich nicht alleine, das ist mein ganzes, also ein Großteil meines Teams denkt das auch, und ein Großteil der Produktion denkt das auch. Ich habe mich kritisch über das Morgenmagazin geäußert, völlig zu Recht. Und seitdem gab es mehr Kontrollschleifen, es gab weniger Werbung für die Sendung, die wurden nicht mehr beworben, es gab mehr so Auflagen und Restriktionen. Und weniger Kommunikation, und wie ich erfahren habe, im Nachhinein haben sie schon bei der dritten Folge angefangen, nach Ersatz von mir zu suchen, und haben Gäste von Shapira aktiv gefragt, ob sie eine Sendung bei ZDF Neo nach mir, eine Late-Night-Show haben wollen.
Wirklich?
Ja.
Ist ja weird.
Ja, bei dem Rose, was wir gemacht haben, was übrigens mehr eine höhere Quote hat als die meisten Sendungen, die danach kamen.
Außer Bares für Rares.
Ja, außer Tommy Schmidt natürlich, der bringt Quote, ohne seine Sendung schlecht oder gut zu reden. Ich habe keine Meinung dazu, ich habe sie auch nicht gesehen, deswegen habe ich einfach keine Meinung dazu. Aber ja, also es war irgendwie die Quote, die wir hatten, also es hieß, es wurde wegen, wir hatten teilweise 300.000 Zuschauer. Ja. Ich weiß nicht, was Neo für andere Quoten hat, aber... Ja. Ich meine, komm schon. Es ist, wirklich, das lag nicht an der Quote. Es lag, es gibt da so eine interne Politik in Mainz, die ich sehr problematisch finde und mit der ich nicht einverstanden bin. Und das ist okay.
Ja, wir wollen da jetzt auch keine alten Wunden aufreißen.
Nee, es ist besser so. Es ist besser für mich. Ja. Es ist besser für meine Gesundheit. Ich will auch als Künstler wertgeschätzt werden.
Ja.
Und das ist okay. Ich glaube nicht, dass ich die Sendung gemacht hätte, wenn das von der anderen Seite aus gerne weitergegangen wäre.
Aber du glaubst nicht, dass du die Sendung weitergemacht hättest?
Ich konnte nicht mehr. Ich war 20 Kilo schwerer.
Ja.
Ich habe so viel gearbeitet. Und einfach die Wertschätzung, die zurückkam, war einfach so gering. Und und auch so, also ich weiß nicht, es gibt immer noch Leute, die sagen, wow, ich habe die Sendung geliebt und ich vermisse sie im Fernsehen. Und man muss wirklich sagen, also ich glaube, man hätte mit der Zeit, hätte man was richtig Gutes daraus entwickeln können. Ich glaube, es gab so ein paar Sachen, die sehr gut waren dafür, dass die Sendung so jung war. Mhm. Wir hatten ein paar irgendwie wirklich coole Sachen da. Es gab viele Sachen, die sicherlich nicht so weit waren, aber so im Großen und Ganzen stehe ich zu der Sendung. Es war eine gute Sendung, es gab gute Inhalte. Und es gab vor allem, all meine Autoren waren Comedians aus der Berliner Comedy-Szene. Ja. Und ich glaube, das wäre interessant geworden. Aber so wie es da ablief, war es für mich einfach nicht lange tragbar.
Ja.
Du steckst da so viel Arbeit rein und es ist so viel Stress. Und ich hätte es mehr genießen sollen, um ehrlich zu sein. Ich wünsche, ich hätte es mehr genossen. Ich habe mit sehr talentierten Menschen da gearbeitet. Und ich habe sie vielleicht auch manchmal nicht genug wertgeschätzt.
Man hat ja man hat bei Neo sowieso ganz oft das Gefühl, dass die nicht so daran interessiert sind, langfristige Erfolge aufzubauen oder Marken oder was auch immer, Sendungen, wie auch immer man es nennen will, zu etablieren, sondern die sind immer auf sehr kurzfristigen Erfolg bedacht, und wenn der nicht kommt, dann sägen die einfach alles ab.
Ja, nee, das Gefühl hatte ich am Anfang nicht. Aber ja, ich glaube, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass beim ZDF generell, im Hause ZDF, geht es viel darum, da politisch mitzuspielen.
Ja.
Und das ist eine Kritik, die kann man annehmen oder halt nicht. Das ist mein Gefühl. Ja. Es geht viel darum, irgendwie, es geht weniger um Inhalte, also es wurde sich auch recht wenig mit den, so inhaltlich da mit beschäftigt, außer es ging um die Kirche, aus irgendeinem merkwürdigen Grund, oder gegen die AfD, was ja. auch, ja, darf es nicht zu Spenden aufrufen, für Seenotrettung zum Beispiel, ist verboten.
Okay.
Ja, mit aller Kraft der Bürokratie wird dagegen angekämpft. Aber es wurde inhaltlich nicht so viel, ich hatte viele Freiheiten anscheinend, bis auf manchen entscheidenden Dingen, aber es wird sich so inhaltlich nicht so interessiert,
ja.
oder es kommt nicht viel zurück, es gibt da nicht so viel Interesse dran, was schätze ich besser ist, als wenn zu viel Interesse da ist.
Klar, das stimmt.
Ich glaube schon, dass sie da Leute auf langer Sicht etablieren wollen, aber es müssen quasi Leute sein, die genau dem Rahmen entsprechen des ZDFs.
Ja, aber ich glaube, die Sendung, die am längsten bei Neo lief, war Böhmermann, die ja auch einfach ein extremes Medienecho hatte und deswegen entsprechend erfolgreich war. Ich glaube, Joko und Klaas hatten sogar auch zwei oder drei Jahre mit Paradise, aber alle Sendungen, die dann kamen, haben mit Glück 2 Staffeln gehabt, irgendwie so. Das finde ich schon bemerkenswert, irgendwie, wenn man sich so die Bilanz von Neo, und es gibt ja auch, was die ja mittlerweile machen, das, da habe ich, glaube ich, mal auf Übermedien oder so einen Artikel zugelesen, ist, was am besten auf Neo läuft, auch quotenmäßig, sind tatsächlich Wiederholungen von Bares für Rares.
Oh ja.
Und so Inspektor Barnaby, oder wie das
die
heißt.
Die feiern sich halt auch dafür.
Naja.
Oh Mann, die werden so beleidigt sein, wenn sie so, hören sie eh nicht. Also, ja. Nein, die feiern sich dafür, dass sie mit Wiederholungen, dass sie so eine Quote generieren. Für mich war Quote immer so eine, irgend so eine bescheuerte Zahl, die so,
naja.
Weißt du, wie Quote generiert wird?
Naja.
Also das sind irgendwie ein paar Menschen, anscheinend im Saarland.
Ein Hassloch.
Oder
der
so.
Ort heißt Hassloch.
Und da packen sie irgendwelche Geräte auf ihrem genau. Fernsehen und das sind nur 2000 Leute?
Ja.
Das ist so dumm.
Ja, das stimmt.
Dumm, einfach.
Aber die haben ja wenigstens noch ein konstantes Feedback im Radio. Die Radiozahlen werden ja, einmal im Jahr wird eine Umfrage gemacht, wo die Leute freiwillig teilnehmen und danach wird dann gesagt, wie die Radioquoten sind. Das ist quasi noch 1000-mal absurder.
Ich glaube, das Problem ist, oder mein Problem, es fehlt da Liebe.
Ja.
Liebe zu den Sachen, also, weil, guck mal, die Leute, die da sind, wenn ein Format nicht klappt, die verlieren ihren Job nicht, die, aber ja. wenn ein Format erfolgreich ist, kriegen sie auch nicht die Props anscheinend.
Mhm. Mhm.
Es ist sehr schwer, wenn du sowas machst mit deinem Namen, mit deinem Nachnamen 2-mal drauf. weil du hast ein anderes Verhältnis dazu, es steht mehr auf dem Spiel, es gibt mehr zu gewinnen.
Ja.
Und es ist schwer, das von anderen Menschen zu erwarten, dass sie das genauso ernst nehmen wie du.
Ja.
Und es ist schwer, ihnen so quasi die Initiative zu geben, das zu tun.
Aber kommen wir quasi nochmal zur Ausgangssituation zurück. Diese Therapiesache. Also ich meine, das ist ja als Einspieler, kann man das ja machen, ist ja auch interessant, ist ja auch so ein interessanter Bruch sozusagen in der Erzählung. Man sieht ja dann auch in der ersten Folge, wo du es zum ersten Mal zeigst, geht es ja dann auch zurück ins Studio, wo dann auch super bedröppelte Stimmung ist und die Leute alle gar nicht mehr wissen,
ich liebe es.
Soll ich jetzt klatschen, was soll ich jetzt machen und so. Aber es ist ja nochmal was anderes, so all in zu gehen und dann auch noch zu sagen, ja, und online könnt ihr übrigens die ganze ungeschnittene Therapiestunde. Also wieso stellt man das dann noch dazu? Was ist da, wieso?
Dummheit? Der Drang zur, weiß ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht, deswegen frage ich.
Drang zur Offenbarung eines Selbst. Das ist, es gibt irgendwas in Menschen, in Comedians, die sie dazu treibt, auf die Bühne zu gehen und die intimsten Sachen über sich zu erzählen.
Ja.
Ist mehr als ein normales Mitteilungsbedürfnis, weil das haben ja alle,
ja.
die in der Öffentlichkeit sind. Aber wir haben so ein Intimitätsbedürfnis, könnte man sagen.
Ja.
Das klingt so, das klingt so falsch und pervers. So das Bedürfnis mit dem Publikum ein intimes Verhältnis aufzubauen.
Ja.
Ich glaube, das kann es sein. Es findet weniger online statt, weil online ist ja, du hast keine menschliche Verbindung wie mit Menschen in einem Raum.
Ja.
Ich weiß nicht, ich hänge so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil einerseits habe ich da Bo Burnham im Kopf, der mal gesagt hat, dass Leute einfach alles von sich im Internet, Künstler geben alles von sich preis und das ist zu viel. Und das ist zu selbstverliebt und selbstsüchtig. Und niemand will das hören. So, unterhalte uns mit deinem Besten, mit deinen Fähigkeiten.
Ja.
Und andererseits denke ich mir, es gibt so viele platte Dinge im Internet. Es gibt so viel von den normalen Sachen.
Ja.
Und es fehlt wiederum diese Dinge, die die Menschen nicht von sich offenbaren würden. Zumindest fehlt es damals. Ich würde es nicht heute machen.
Aber ich meine, damals ist das ein Jahr her oder so?
Nein, das war 2019.
Okay, ja, 2 Jahre her.
Ja.
Da hat sich so viel verändert in diesen 2 Jahren?
Ja, klar. Es verändert sich viel im Internet. Also in diesem, also gerade habe ich das Gefühl, es wird zu viel offenbart von einem. Ich weiß es nicht. Das ist immer so eine, ich schätze mal, es kommt darauf an, wie du es machst.
Ja.
Immer.
Aber ist das vielleicht auch, und gerade in der Comedy, und das ist jetzt vielleicht fast für manche Menschen ein bisschen provokant, aber gibt es in der Comedy gerade, und wir müssen ja quasi immer an Amerika als den Vorreiter denken, oder sozusagen die
Amerika ist der Vorreiter,
die des Stand-Up-Comedy, genau. Also so, und ich habe so das Gefühl, es gibt so ein bisschen so eine, ja, Trend ist vielleicht falsch gesagt, aber so eine Bewegung, seine Comedy-Programme ernsthafter zu machen oder da offener, emotionaler zu werden. Also ich denke jetzt natürlich auch an so Programme wie Hannah Gadsby, was ja outstanding ist. Aber auch an Bo Burnham, den du ja gerade erwähnt hast, der ja auch der auch immer so sehr emotional wird in seinen Programmen und so, wo es ja einfach nicht mehr just for laughs ist.
Nein, das sind einfach die Dinge, die es nach Deutschland schaffen.
Ja.
Weil Deutsche diesen Anspruch haben.
Verstehe.
Nicht, dass diese Programme schlecht sind, überhaupt nicht. Ja. Ich mochte die anderen Dinge von Bob Burnham lieber, um ehrlich zu sein.
Ja.
Aber bei Bob Burnham war es krass so, alle Feuilleton-Journalisten in Deutschland haben plötzlich Bob Burnham für sich entdeckt und alle haben das Bedürfnis, darüber zu schreiben.
Aber ich fand es auch schon in seinen anderen beiden Programmen. Da gab's immer
Fand ihn super, immer.
Fand ich auch, total. Aber da gab es immer irgendwann so diesen Emo-Twist im Programm, wo es dann so ein bisschen kippt und man merkt, jetzt geht's auch nicht mehr ums Lachen, sondern jetzt geht's um Gefühle äußern und so.
Aber auf eine sehr gut ausgearbeiteten
Total,
Art.
Total, ja, absolut.
Das war immer seine Stärke, weil er auch, Bob Burnham steht nicht gerne auf der Bühne.
Ja.
Das verstehen Leute vielleicht nicht. Er hat mir mit Stand-Up, der hat jahrelang ausgesetzt. Also immer noch, weil er einfach, er kriegt Panikattacken und kann dann nicht auftreten und kriegt so, er hat angefangen, während seiner Shows Panikattacken zu kriegen und konnte dann nicht mehr auftreten. Und das muss schwierig sein, wenn du Künstler bist und auftreten willst, aber du kannst es nicht, weil du plötzlich so eine Panik bekommst.
Ja.
Also Hannah Gadsby und so und Bob Burnham, das sind so die Dinge, die Leute hier so, ja, ich mag Stand-Up-Comedy, aber nur das, dann magst du keine. Also, es gibt noch viel mehr, was in Amerika erfolgreich ist.
Ja.
Es gibt noch viel mehr. Ich finde nicht immer das Tiefgang so. Es gibt unterschiedliche Arten, Tiefe zu erreichen und das muss nicht immer so ausgesprochen werden. Ich fand, Hannah Gadsby war Kabarett.
Ja.
Dave Chappelle reicht auch tief. Dave Chappelle hat diese 7 Minuten, die er macht über George Floyd, das sind keine Punchlines drin.
Ja.
Wo er in Comedy Story im Belly Room sitzt, hier oder Original Room, hier der Theory of Birds, Dingsbums, da sind sehr wenig, der spricht einfach.
Ja.
Und das erreicht auch Tiefe und das ist auch wertvoll. Aber er sagt selbst, ist es noch Stand-Up-Comedy? Weiß ich nicht. Aber das muss es ja nicht sein.
Mhm.
Es wird einfach, wie sagt man, vielfältiger, was mir gefällt. In Deutschland würde man das als Kabarett bezeichnen, aber Kabarett in Amerika heißt so Strippen und so.
Ja. Und es gibt nicht viele deutsche Kabarettisten, die Strippen sehen will.
Nee, ich will gar keine. Aber es gibt viele deutsche Kabarettisten, die ich lieber Strippen sehen will, als Kabarett machen sehen will. Ich weiß nicht. Ich bin kein Freund davon, so Stand-Up überzudefinieren und überzudefinieren, was als Witz gilt und was cool ist und was down to earth ist. Also ich finde, jeder hat so einen Pfad. Bob Burnham ist zum Beispiel einen Weg gegangen, den nicht viele Stand-Up-Comedians gehen und viele haben ihn als Hack bezeichnet dafür.
Ja.
Einfach weil sie, weiß ich nicht, weil sie neidisch sind, weil du als Comedian gegen Musical-Comedy immer ein bisschen abkackst. Das ist immer sehr schwer nach einem Musical Comedy-Act draufzugehen auf die Bühne, weil sie ist nach Musik, man geht immer vor Musik.
Ja, verstehe.
Vor der Musik und dann bringt man die Musik herauf. Aber Leute wollen so einen Tiefgang, weil sie, es gibt Leute, die wollen so einen Tiefgang, weil sie Teil ihre Persönlichkeit darüber definieren, was sie lustig finden und was sie unlustig finden vor allem. Dafür es gibt eine Plattform, die heißt Twitter. Die existiert nur dafür da, dass man sich darüber definiert, was man unlustig findet und inakzeptabel. Und das ist okay, das können sie so machen, aber dazu ist Comedy nicht da.
Wozu ist Comedy denn dann da?
Menschen zum Lachen zu bringen. Also alles andere ist on top, ist sehr nice to have. Man kann höhere Ansprüche stellen, aber letztendlich kann alles Comedy sein. Es ist eine sehr tiefe Messlatte, zum Glück. Ich schätze einen Tiefgang. Ich finde, Tiefgang ist gut, aber man will nicht immer einen Tiefgang. Hat John Mulaney einen Tiefgang in seinen Sachen?
Nö, glaube ich nicht. Wobei, ich bin jetzt mal sehr aufs neue Programm gespannt, weil der war ja gerade im Entzug. Der war ja, seine Frau hat sich von ihm getrennt und er ist in Entzug gegangen jetzt mehrere Monate. Weil
Entzug,
er,
wovon?
Kokain.
John Mulaney war auf Kokain? Nein.
Du musst mal, guck mal, auf Netflix gibt es dieses Seth Rogen, der macht ja immer so eine Benefizveranstaltung mit Comedians.
Ja, Hilarity for Charity.
Genau. Und da ist das letzte Hilarity for Charity, da ist auch Mulaney aufgetreten. Und guck dir den mal an, im Gegensatz zu den anderen Mulaney-Auftritten, dann weißt du, dass der ein Kokain ist.
Wirklich? Der sieht aus, als hätte er nie, als würde er als würde er alle fragen, so, warum gehen wir auf Toilette? Warum gehen wir zusammen auf Toilette? So sieht er aus.
Es gibt ja auch diese, ich finde, eine meiner Lieblingsnummern von ihm, aus dem ersten Programm.
Möchtest
ist,
du ein Würmchen?
Oh ja, sehr gerne.
Warum sagst du nichts?
Meiner Lieblingsnummern von ihm aus seinem ersten Programm, da redet er darüber, warum Drag Queens eigentlich immer Frauen darstellen, die gemein sind. Das finde ich mal eine wahnsinnig gute Beobachtung. Und das kann man sich bei ihm richtig vorstellen. Er sagt, ey, habt ihr doch nichts getan? Aber ja, der war jetzt im Entzug und jetzt fängt gerade an, mit seinem neuen Programm zu touren. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob der jetzt quasi auch diesen Emo-Part im Programm hat oder nicht.
Ja, ich glaube, es gibt Dinge, die musst du einfach,
Und das ist ja, dann sind wir auch wieder bei Jeselnik. Also dieses, bei seinem letzten Special auf Netflix, da hat er am Schluss, nimmt er so die letzten 20 Minuten seines Programms und erzählt irgendwie, wie doof es war, dass damals sein Gag nicht verstanden wurde, den er nach diesem Boston-Bombing gemacht hat. Und das ist halt so, aber das, du bist der Letzte, der mir einen Witz erklären muss, Jeselnik, irgendwie so.
Ja, aber wir Comedians sind empfindlich und mögen es nicht, wenn man unsere Witze nicht so, wir sind beleidigt, wenn man beleidigt ist von unseren Inhalten.
Ja.
Und teilweise zu Recht. teilweise gibt es da, es gibt ja falsches, Samira, ich will ihren Nachnamen nicht.
Ich will ihn auch nicht falsch sagen.
Ich mag Samira sehr gerne und es tut mir gerade leid, dass ich ihren Nachnamen nicht aussprechen kann, aber niemand kann meinen Vornamen aussprechen in Deutschland. Also, insofern fühle ich mich nicht verpflichtet, ja. Wir sind quitt, Samira. Aber Samira schreibt sehr gute, sehr schlaue Sachen und sie hat, ich glaube, es ging um die Grünen und Annalena Baerbock und um strategisches Missverstehen.
Ja.
Und das ist etwas, was auch häufig benutzt wird im Internet gegen Comedy zum Beispiel. Ich hatte letztens hier in Berlin so den Fall, ich hatte eine Show, ich trete jeden Tag auf in Berlin und mittlerweile meistens auf Englisch und wir hatten eine Show in einer Bar in Kreuzberg, der heißt Space Medusa. Von Anfang an sitzt da, also alle sind Ausländer im Publikum, bis auf eine Gruppe von 6 Deutschen, eine Frau, 5 Typen, in ihren 20ern schätze ich mal. Und sie fangen an, die Veranstaltung einfach zu stören. Mhm. Die sind betrunken plus, also weiß nicht, was da noch mehr im Spiel war oder nicht. Also es war sehr daneben, wirklich. Man wird oft gehackelt. Ja. Es gibt viele Zwischenrufe, aber es gibt Leute, die, meistens sind das Leute, die es nicht böse meinen oder so. Die wollen auch aus irgendeiner Selbstsucht, wollen sie Teil der Show sein.
Die kriegen dann so ein Entitlement.
Die haben so Schiss, selbst auf die Bühne zu gehen, aber wollen trotzdem Teil der Show sein. Aber das ist okay, man kann damit umgehen, weil es tut ihnen meistens leid oder sie verstehen, was sie machen oder sie stören nicht mit Absicht. Aber diese Leute, es gibt manchmal Leute, die machen das mit Absicht. Die haben irgendwie das Bedürfnis, in eine Comedy-Show reinzugehen, wo alle Menschen Spaß haben wollen nach einem langen Arbeitstag und das einfach für alle zu versauen. Ja. Und die fangen an, da irgendwie den Host zu häkeln, sich über seinen Namen lustig zu machen und da alle Comedians zu häkeln, die auf die Bühne gehen und zu stören. Sie gehen rein, sie gehen raus, sie kippen Flaschen, sie schreien, werden mehrmals vom Host dazu aufgefordert, auf einer höflichen Art sich zu benehmen, weil das sind alles spendenbasierte Shows und viele Menschen verdienen, also die englische Comedy in Berlin zu machen ist hart und die einzigen, also hart finanziell zumindest. Ja. Und es gibt viele Leute, die sind auf Spenden angewiesen und können sich nicht erlauben, da Gäste zu verlieren.
Ja.
Und dann denke ich mir, okay, bleib bitte hier und ich gehe rauf und ich fange an, also sie fangen an, mich auch zu häkeln und dann verarsche ich sie so lange, ich kriege Applaus vom Rest des Publikums und dann gehen sie danach.
Ja.
Und anstatt wie anständige Menschen zu reflektieren und sich zu schämen, gehen sie stattdessen auf Twitter und fangen an zu erzählen, das ist nicht so, dass ich danach gesucht habe, aber Leute, die standen da draußen vor der Bar noch in der Pause und die Leute im Publikum meinten zu mir so, oh, die reden über dich auf Twitter und so. Und ich gehe auf Twitter und ich sehe da, wir waren auf einer Show von Shahak Shapira und es war so schlimm. Ich hasse Stand-Up-Comedy jetzt. Und er war so unlustig. Und auch alle anderen Comedians waren so unlustig. Und ich habe Videoaufnahmen davon, wie sie nicht zuhören. Ja. Und so, die Hälfte der Zeit sind sie draußen und die andere Hälfte reden sie drin. Und ich denke mir, okay. Und dann lade ich das hoch.
Ja.
Ich mache ein Video, wo ich genau zeige, was da passiert ist und wie sie alle häkeln. Und dann heißt es von, und dann hieß es so, dass ich sexistisch sei. Also ich habe ihre Twitter-Namen quasi, die sind im Video zu sehen, aber nur von den Männern.
Ja.
Nur von drei von den Männern, die dazu getweetet haben. Und einer von ihnen ist eine Frau, die ist Autorin hier in Berlin. Ich werde ihren Namen nicht nennen, sie ist auch nicht interessant genug dafür.
Ja.
Und es stellt sich heraus, dass sie schon länger irgendwie gegen mich tweetet und so. Und ich war auch so in so einem Twitter-Space mal und da hat sie mir gesagt, ich soll die Fresse halten. Und dann habe ich sie beleidigt und dann ist sie auch daraus gegangen. Also es hat so eine schöne Symbolik, dass sich das wiederholt hat. Und dann gab es so einen kleinen, ich will nicht Shitstorm sagen, aber ich habe dann so eine kleine Kampagne gegen mich auf Twitter bekommen, weil ich Sexist sei, weil ich sie unter dem Tweet da als Tweet erwähnt habe, also ein Tweet von ihr gezeigt habe, wo sie mich schon vor Monaten wo da stand, man muss Shahak Shapira mobben.
Ja.
So einfach, ich dachte, das war eine schöne Symbolik, weil ich sie rausgemobbt habe aus der Show.
Ja.
Völlig zu Recht.
Ja.
Und das war auch nicht, ich habe es nicht gemacht, weil ich diese Leute nicht mochte, einfach weil ich sehe es als meine Pflicht an, wenn diese Leute anderen in den Arm zu versagen als Comedian, einfach für die Show, um die Show aufrechtzuerhalten. Und was da gemacht wird, also dass damit Sexismus rumgewedelt wird, also die haben selbst weibliche Comedians gehackelt und auch so, also allein diese, ich könnte so einfach das in Antisemitismus drehen, weißt du, aber ich hab genug Würde, um das nicht zu machen. Aber ich denke mir manchmal, was Leute machen manchmal, was sie so schnell zu ihrer eigenen Diskriminierung drehen, auf einer unverschämten Art, auf einer Art, die das verwässert für alle anderen, das finde ich nicht in Ordnung.
Ja. Ich hatte das auch damals mitbekommen, als du das gepostet hast. Ich fand das auch faszinierend, weil die ja, also die haben sich ja einfach völlig assi aufgeführt im Publikum. Die haben sich ja doch immer mit dem Rücken zur Bühne gesetzt und saßen aber in der zweiten Reihe und haben sich mit dem Rücken zur Bühne gesetzt, haben sich so miteinander lautstark unterhalten und so. Also haben wirklich einfach versucht, allen Menschen im Raum den Abend zu vermiesen.
Irgendwie. Ich krieg dann, das ist nicht mal wütend aufs, ich krieg einen Weltschmerz.
Naja.
Weißt du, mich fuckt einfach dieser abstrakte Gedanke, dieses Konzept, dass Menschen sich so benehmen.
Ja.
Aus null Gründen.
Naja.
Und ich hätte so einfach da, weißt du, ihr seid die einzigen Deutschen da. Ihr macht euch lustig über fremde Namen und sowas. Ihr häckelt asiatische Frauen auf der Bühne, die, weißt du. Und ich hätte so schnell, aber das war unter mir, einfach das zu einem rassistischen Ding zu drehen.
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass es das war. Ich glaube, sie waren einfach scheiße.
Ignorant, ja, absolut.
Ja, also sie waren genauso rassistisch, wie sexistisch von mir war, dagegen vorzugehen.
Ja, naja, glaube ich auch. Das ist in der einen Reihe, aber ich fand es auch, ich habe es auch geguckt, also ich fand es erstmal auch eigentlich sehr mutig, dass du es gepostet hast, weil es ja schon so ein bisschen, man hat ja immer so das Gefühl, so als Künstler darf man sich nicht beschweren über das Publikum, also selbst wenn es scheiße ist.
Ich beschwere mich ständig über das Publikum.
Ja, aber es gibt doch immer so dieses, man hat doch als Künstler ganz oft so Angst, dass man dann da irgendwie nicht mehr gebucht wird oder dass man sich mit dem und dem verscherzt und da irgendwie Türen zumacht und was auch immer.
Bro, das ist alles, was ich habe. Ich habe nicht mehr viel als das. Ich habe diese, guck mal, diese 7 Minuten, die ich da, wir treten da gratis auf. Ja. Ich habe extra, weil mich die deutsche Comedy so, ich wurde da rausgeekelt und das ist das, was ich jetzt habe. Ja. Ich habe englische Comedy und ich lasse mir das nicht nehmen von irgendwelchen Allmanns. Ich habe keinen Bock drauf. Ich nehme das sehr ernst, so diese dummen Open Mics. Es ist alles, was ich habe. Wenn du da hinkommst und versuchst, mir das wegzunehmen, dann kannst du mit Widerstand rechnen.
Aber wieso sagst du denn, wurde es rausgeekelt aus der deutschen Comedy?
Naja, ja, also ich sag mal so, als ich angefangen habe, hier in der Berliner Comedy-Szene auf Englisch aufzutreten, hatte ich mit sehr viel damit zu kämpfen, weil mich Leute mit mir nichts zu tun haben wollen. Angeblich, weil die deutschen Comedians so schlecht über mich gesprochen haben.
Wirklich?
Ja.
Weil du auf Englisch jetzt Comedy machst, oder?
Nee, weil ich einfach ich bin anscheinend, keine Ahnung.
Das ist ja weird.
Womit das passiert. Ich weiß nicht, ich finde, ich bin nett zu Leuten, aber...
Aber deswegen machst du auf Englisch, oder was? Weil du
ja, ich habe jetzt langsam wieder angefangen, auf Deutsch Comedy zu machen, so ganz wenig in Open Mics, weil ich man irgendwann auch Geld verdienen muss. Ja. Ich weiß nicht, man, ich hatte so ich habe mein Special aufgenommen, ja. Und danach hatte ich keine Lust mehr. Erstmal keine Lust, guck mal, ich hatte sehr viel Widerstand dafür, dass ich Comedy gar nicht so lange mache. Ich bin ziemlich ein Newcomer eigentlich. Ja. Ich behaupte mal, es gab wenige Newcomer in der deutschen Comedy oder generell, die mit so viel Widerstand zu kämpfen hatten wie ich. Na, generell ist vielleicht zu breit, nee, aber in der deutschen Comedy zu diesen Zeiten gerade. Ja. Guck mal, es gab eine NSU 2.0-Kampagne gegen mich. Es gab Leute, die angefangen haben von der NSU 2.0, die quasi jahrelang jedes Comedy-Video, was ich gemacht habe, runtergewordet haben, mit antisemitischen Kommentaren zugesperrt haben und dieses Ding etabliert haben, dass ich einfach nicht lustig bin, weil Das ist so, irgendwie in Deutschland, wenn jemandem, also es wird oft bei, nicht mal nur bei Comedian, sondern egal, was für ein Künstler du bist, wenn du eine Meinung äußerst, dann wird irgendwie deine Kunst gegen dich, also... Dann wird nicht gesagt, deine Meinung ist dumm, sondern, du bist auch nicht lustig oder deine Musik ist scheiße oder so, als wäre das ein Argument. Also man kann es als Diss bringen, aber es ist kein Argument. Es wird oft als das Hauptargument benutzt gegen jemanden. Ja. Und das ging so weit bis, weiß ich nicht, also so, wenn du mich googelst, das Erste, was du siehst, ist ein Artikel von der Süddeutschen und da steht nicht lustig. Ja. Und dann kommt vielleicht so ein Sophie Passmann-Podcast, wo sie sagt, dass ich nur lustig bin, dass ich nur bekannt wurde, weil ich Jude bin oder so. Ja, alles Dinge, die gesagt worden sind, alles Dinge, die stattfanden. Und du hast dann mit sehr viel, und das ist nicht gut für deine Entwicklung als Stand-Up-Comedian. Es ist nicht gut, es fuckt dich irgendwie ab oder es ist sehr gut, keine Ahnung. Ja. Als ich angefangen habe, Comedy auf Englisch zu machen, habe ich mir ein bisschen dieses Selbstbewusstsein erarbeitet. Es liegt nicht an mir. Also es liegt oft an, natürlich liegt es an dir zu einem Teil, aber so, ich bin nicht schlecht in dem, was ich mache. Ich bin für die Zeit, für die Jahren, die ich das mache, bin ich gut darin. Ja. Und ich stehe dazu und ich bringe, und du kannst, es gibt nichts, das ist das Schöne an Comedy. Das Schöne an Comedy ist, egal wer du bist, wenn du auf einer Bühne bist und lustig bist, dann ist es eine universelle, ultimative Wahrheit, die niemand verleugnen kann, weil da sind Menschen im Raum und es ist scheißegal, was Leute im Internet sagen oder woanders oder was sie gehört haben. Wenn du in einem Raum bist und es ist völlig egal, wer du bist, wenn du lustig bist, dann werden die Leute, dann wirst du killen und das kann dir niemand wegnehmen. Wie du auf die Bühne kommst, was dir für Steine in den Weg gelegt werden aufgrund deiner Herkunft, deines Geschlechts, deiner Sexualität, das ist was anderes. Aber wenn du erstmal drauf bist, ist es egal, wer du bist. Jeder kann Comedy machen. Ja. Und jeder kann sehr gut darin sein. Jeder kann scheiße darin sein. Das ist, du kannst auch 20, 30 Jahre Comedy machen. Du kannst immer noch raufgehen, so einem beschissenen Open Mic und komplett bomben. Komplett.
Aber wie ist das denn dann? Also wie hat man denn dann solche Leute zu bewerten oder wie hat man, wie zum Beispiel jetzt Louis C.K.
Ja.
Louis C.K. Hatte ja so ein, sagen wir mal, einen Skandal, weil er vor so vor Comedians, die irgendwie mehr oder weniger von ihm abhängig waren, weil sie noch ganz weit unten in ihrer Karriere waren und er
sie
so gesagt hat.
Sie waren in seinem, also beim gleichen Management, vermutlich, also soweit ich weiß.
Ja. Und sie waren aber noch so ganz am Anfang und er war so der Erfahrene, der Comedy-Guru. Und dann hat er sich vor ihnen seinen Lörres ausgepackt und sich einen runtergeholt.
Er hat seine Macht missbraucht.
Genau. Und dann haben alle gesagt, das ist scheiße. Und dann hat er, weil er ja auch, man kennt ihn ja auch als jemand, der irgendwie nicht so wahnsinnig doof ist, dann hat er auch ein sehr, fand ich damals, überzeugendes Statement rausgehauen. Ja, ich habe irgendwie meine Macht missbraucht, das war scheiße von mir.
Findest du nicht mehr überzeugend?
Doch, ich fand's überzeugend.
Ja.
Und er hat gesagt, es war super dumm von mir und es tut mir leid und ich werde mich jetzt einfach erstmal ein Jahr zurückziehen und dann und irgendwie mal zu mir kommen und so. Nach einem halben Jahr steht er wieder auf der Bühne, weil wir ihn ja alle so vermisst haben. So
er stand nicht nach einem halben Jahr.
Doch, er war nach einem halben Jahr, ist er das erste Mal wieder im Comedy Cellar aufgetreten.
Ich glaube nicht, dass das nach einem halben Jahr war. Jetzt wäre es gut, wenn wir wie Joe Rogan hier so einen Fact-Check.
Ja, wir haben ja hier Wenzel als Fact-Checker, aber er war kein Jahr
Wenzel,
weg.
Wenzel, kannst du gucken, wie lange vergangen, weil ich...
Louis C.K. war kein Jahr weg, wie er es gesagt hat, sondern ist einfach früher hat er dann wieder so erste Auftritte.
Warst du bei der Dave Chappelle Show, wo er darüber gesprochen hat, hier in Berlin? Okay. Nee. Guck mal, ich erkläre es dir so, wie Dave Chappelle es versucht hat zu erklären. Unabhängig davon, dass ich nicht sicher bin, ob ein Jahr vergangen ist oder nicht. Und das ist auch keine Verteidigung oder so.
Ja.
Das ist, habe ich nicht zu beurteilen.
Ja.
Comedy ist eine Community. Es gibt keine Einzelgänger-Comedians. Mhm. Es gibt keine Comedians, die es geschafft haben, ohne Teil dieser Community zu sein. Es ist wie Dave Chappelle hat es mit einer Kirche verglichen.
Ja.
Und wir gehen dahin zu diesen Open Mics, nicht nur um aufzutreten vor einem Publikum, nicht nur um unser Material zu testen, sondern einfach um zu sein, einfach um zu existieren. Und wir verbringen da stundenlang und treffen da die Menschen, mit denen wir unsere Freunde, die festeren Konstanten in unserem Leben. Wahrscheinlich konnte deswegen Louis C.K. nicht lange darauf verzichten, weil das sein Leben war.
Ja.
30, weil der Louis C.K. hat sehr jung mit Comedy angefangen, ich glaube mit 16, 17.
Ja.
Und natürlich konnte er nicht darauf verzichten. Und es war auch kein öffentlicher Auftritt, also der erste Auftritt, egal wann er stattfand, wurde einfach geleakt.
Ja.
Ne? Er ist im Comedy Cellar darauf gegangen und der Auftritt wurde geleakt. Ich weiß nicht, wie lang die Strafe sein soll. Ich weiß nicht, ab wann Louis C.K. wieder auftreten darf. Ich weiß nicht, ob er wieder auftreten darf oder nicht. Ich glaube, das entscheidet, das ist das Problem, das müssen wir als Gesellschaft entscheiden und wir sind sehr schlecht darin, solche Dinge zu entscheiden.
Das stimmt.
Weil jeder da eine andere, weißt du, was ist die Strafe? Es gibt Menschen, die werden Louis C.K. nie verzeihen und es gibt Menschen, die mussten ihn nie verzeihen, weil sie nie böse auf ihn waren oder nie, also...
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich konsumiere seine Arbeit.
Oh, wow. Das ist der richtige Behördensprech. Ich konsumiere seine Arbeit.
Ich gucke mir Sachen von Louis C.K. an. Ich glaube, unabhängig davon, was er getan hat, ist er einer der größten, der erfolgreichsten und besten Comedians unserer Zeit. Und das ist unabhängig davon, was für eine Person er ist.
Ja.
Und ich weiß, es gibt Leute, man muss nicht die Kunst vom Menschen trennen und es ist dasselbe. Und nein, ich
finde. Das ist die ewige Frage. Das ist die ewige Frage, ob man das trennen soll oder nicht.
Ich glaube, man kann es nicht immer. Man kann es nicht trennen.
Ja.
Also es ist da, aber man kann zumindest teilweise, also es...
Naja, wenn du sagst, dass Comedians sozusagen, dass es für Comedians wahnsinnig wichtig ist, ihr Intimstes preiszugeben und Teile von sich preiszugeben, dann kann man es ja, dann ist es ja eine der Kunstformen, in der man es am allerwenigsten trennen kann sozusagen, weil es ja immer die Persönlichkeit ist, die da auf der
Vor allem, steht. Wenn du dir, ich habe mir Lou jetzt angeschaut,
ja.
Also seine Serie. Und das kriegt einen ganz anderen Kontext jetzt. Wow, es wird viel über Masturbieren gesprochen. Du denkst, wie haben wir das nicht kommen sehen? Holy shit. Es gibt da so eine sehr traurige Szene, weil er da mit Robin Williams ist da und sie treffen sich, sie gehen zu einer Beerdigung von einem Comedy-Kollegen oder von einem Booker, den niemand mochte und die sind die einzigen da.
Ja.
Und dann setzen sie sich in einem Café danach und sie machen sich das Versprechen, dass wer als erster stirbt, geht zu der Beerdigung von dem anderen. Und das ist so traurig, weil du weißt jetzt, dass es, Mann.
Das stimmt.
Ja, Es war.
Ich glaube, Wenzel hat auch hier, hat uns gefact-checkt.
Ja, kurz der Vollständigkeit halber. Also, er hat sein Statement abgegeben im November 2017 und er ist zurückgekommen im Comedy Cellar im August 2018, also 9 Monate.
Gute aber
ohne ihn jetzt zu verteidigen, aber er hat in seinem Statement am Ende nur gesagt, in Anführungsstrichen nur, I will now step back and take a long time to listen.
Ah, okay, also für ihn sind 9 Monate lang.
Ja, es ist lang.
Ja.
9 Monate keine Comedy machen, wenn du das, wie gesagt, wenn du das 30, 40 Jahre jeden Tag gemacht hast,
ja.
Es ist lang.
Ja.
Wie gesagt, wer sind wir, um zu sagen, was der richtige Zeitpunkt ist, um wieder zurückzukommen? Da hat er den Nachtenspecial rausgebracht. Hast du das gesehen?
Nee.
Es war hervorragend, was soll ich sagen?
Ja.
Ich habe es gesehen und es war hervorragend und Leute können mich dafür hassen. Ich sage nicht, dass man Louis C.K. unterstützen sollte oder nicht. Das ist sehr ähnlich wie mit Chris D'Elia. Hast du das mit Chris D'Elia mitbekommen?
Das hab ich mitbekommen. Aber der hat mir einen Freund erzählt, der ein riesen Chris D'Elia-Fan ist, ist wohl jetzt sozusagen sehr, also er macht ja auch einen Podcast und so und ist sehr befreit in seinem Auftreten, macht auch Gags darüber und so. Und
Chris D'Elia hat einfach ein Baby bekommen. Der hat einfach, also es kam dieser Vorwurf, er würde 17-Jährige groomen und dann hat er einfach nichts gesagt.
Ja.
Und dann kam ein Jahr später mit einem Baby zurück.
Ja.
Sehr clever.
Ja. Hundewelpe wäre auch gegangen.
Hä? Nee, der Mann hat sich ins Zeug gelegt für seine Karriere. Hat einfach. Das ist so krass. Der ist einfach so, oh, look, I'm a daddy, you look. This little kid, I love him so much. I love him so much. Als hätten wir alle vergessen, dass es in 17 Jahren, wenn das Kind ein bisschen älter wäre, würde er mit ihm so schäbige WhatsApp-Nachrichten austauschen. Es ist interessante Strategie.
Das stimmt.
Aber guck mal, es funktioniert anscheinend. Also es funktioniert so eine, einfach das alles ignorieren, nichts zu sagen, scheint zu funktionieren.
Aber was ich ja auch so interessant und auch gut finde, ist, dass man irgendwie, dass es ja auch eine Bewegung gibt, die sagt, wir könnten ja auch einfach mal anfangen, den Opfern zu glauben, was ja in Deutschland
eine schwierige
Tradition hat, dass das nie gemacht wird.
Nun, es gibt einige von diesen Fällen in der deutschen Comedy, wo die sowohl Betroffene als auch Täter oder angeblicher Täter das einfach geheim halten wollen. Weil es gibt auch, also Leute, ich glaube, Leute können das nicht genau einschätzen, wie beschissen es ist, als Opfer öffentlich in Deutschland zu sein.
Ja.
Und wie schwierig das ist. Leute denken, man macht das für seine Karriere, um seine Karriere nach vorne zu bringen.
Ja.
Das bringt deine Karriere nicht nach vorne.
Ja.
Das bringt deine Karriere nicht nach vorne. Und es gibt, ich weiß von einigen und ich wette, es gibt mehr Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und die Opfer von sexuellem Missbrauch oder sexueller Gewalt wurden und das eben nicht öffentlich austragen wollen, weil sie Angst haben, dass es ihrer Karriere schaden wird und dass sie darauf reduziert werden. Und ich kann das total verstehen,
naja,
dass sie es nicht machen. Es ist ihr gutes Recht. Ich finde, das Problem ist, dann kann man es nicht richtig aufklären, weißt du? Dann kann man nicht, weil dann wird es nie zu Ende aufgeklärt. Und es braucht viel Mut, um das zu machen und man riskiert sehr viel. Und ja, und es ist, eigentlich ist es wichtig, dass man es macht, aber es ist keine Pflicht. Man darf nicht, weil man wirft manchmal Frauen vor, so, hey, wenn du nicht damit rauskommst, dann mach das mit anderen.
Ja.
Was ja auch, also ist ein valider Argument, aber wie viel musst du dir wegnehmen lassen von jemandem?
Ja.
Weißt du, wie viel musst du dir alles wegnehmen lassen? Deine ganze Persönlichkeit, dein ganzes Bild bei anderen Menschen, dann alles, wofür du stehst, willst du, weil Deutschland reduziert Menschen als Opfer. Deutschland ist das einzige Land, von dem ich weiß, wo Opfer ein Schimpfwort ist.
Mhm.
Ja, wir haben als Gesellschaft nicht so eine gute Art, mit Opfern umzugehen.
Ja.
Wir haben auch vielleicht nicht so eine gute Art, mit angeblichen Tätern vorzugehen. Also ich meine, viele benutzen Kachelmann da als Argument, ne? Ich weiß nicht. Ich finde generell diese Kultur, jemand, der sagt, ich wurde vergewaltigt, sofort als Lügner zu bezeichnen, finde ich eine sehr hässliche Kultur.
kann man ja im Moment auch beobachten bei diesem, zum Beispiel auch bei dieser Deutschrap MeToo Sache und so, dass es so eine ganz große Kultur in Deutschland gibt, Opfern immer vorzuwerfen, aus ihrem Opfer sein Profit schlagen zu wollen.
Und nicht nur das, die Leute, die das, die das initiiert haben, also hier Lower Class Jane und diese, die anderen zwei Damen, die Deutschrap MeToo initiiert haben, die werden nicht nur, die werden eingefeindet, die werden, also Leute versuchen sie zu doxen, zu bedrohen. Ja. Was ist das? Ja. Was ist das? Ja. Das ist so krass, was sie, also einfach die Aufforderung nach Aufklärung reicht anscheinend für Menschen, diese Frauen obsessiv zu verfolgen und zu bedrohen. What the fuck?
Ja. Aber das, ich meine, das ist ja etwas, was man gerade.
Aber
so
das ist die Kultur, die in Deutschland gepflegt wird. Es tut mir leid. Ich weiß, viele deutsche Journalisten werden mich jetzt anfallen. Ja. Weil ich das gesagt habe, mehrmals schon, als ich diese Auseinandersetzungen mit einem gewissen deutschen Rapper hatte. Ja. Es ist mittlerweile gang und gäbe, Kopfgelder auf Menschen in Instagram-Stories zu setzen und danach zu Interviews zu gehen, bei irgendwelchen unkritischen Formaten von Leuten, die eigentlich Fans von dem Rapper sind, ja, und zu sagen, wie geil das ist, dass man das macht. Und gleichzeitig sich über Klassismus zu beschweren, weil man das von irgendwelchen blöden Linken auf Twitter, von irgendwelchen Sörens da gelernt hat, das Wort, das man nicht kannte. Und selbst so selbst dieses Privileg haben, auf andere Menschen Kopfgelder ohne Konsequenzen setzen zu können, und zu glauben, man wäre so in der untersten Klasse, in der Unterschicht. Du bist keine Unterschicht mehr. Nur weil du von dort kommst, heißt es nicht, dass du da noch bist. Ja.
Aber das sind ja sozusagen Milieus oder Fandoms oder Kunst Richtungen, die Fans anziehen, wo es einfach wahnsinnig viele männliche heranwachsende Fans gibt, die sich so super leicht instrumentalisieren. Also mir würde jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendeine deutsche Indie-Band ein Kopfgeld auf eine andere Band aussetzen würde, würden die Leute also sagen, sag mal, habt ihr einen Eiernband oder was ist denn
ja, weil
los?
Indie ist so, weil Indie nur, sind alle Luschen da. Also,
ja, okay. Aber da ist, da
aber
gibt,
Rechtsrock,
da ist es halt
aber
nicht
guck mal,
denkbar.
Rechtsrock, ist ein Ding.
Ja.
Ich wette, es ist da ein Ding. Also bei Rechtsrock setzen sie nicht nur Kopfgeld, die führen halt auch mit aus. Ja. Die helfen wahrscheinlich mit.
Aber das ist natürlich eine sehr spitze Zielgruppe.
Das Problem bei Deutschrap, das muss von innen passieren, diese Revolution.
Das glaube ich,
weil
absolut.
Ich habe das selbst gemerkt, wenn du von außen da kritisierst, dann wirst du dermaßen angefeindet.
Ja.
Und als weiser Ritter und was auch immer und bla bla bla. Und ich kann das zu einem ganz kleinen Stück verstehen. Ich kann es, also eigentlich nicht, aber ich kann es zu einem Stück verstehen, weil jedes Mal, wenn es eine Debatte gibt über Deutschrap, ist da tatsächlich viel Klassismus und viel Rassismus im Spiel.
Absolut.
Und dann kommen all diese Allmanns und sagen, Rap, die Scheiße und so, nur Assis da, du kennst du ein Alter und machen so ihre furchtbaren so Impressions, ihre tight 5 Minutes über Türken und so. Das Internet ist schlimm, Nils.
Das stimmt.
Wie soll man Debatten führen im Internet?
Das geht nicht. Aber das warum nicht. Existiert es immer noch? Es macht mich zusehends.
Lass es abschalten.
Ja, es macht mich zusehends wahnsinniger, dieser Nicht-Debattenort.
Das Internet ist wie Amerika. Es ist das Beste und Schlimmste gleichzeitig. Ja. Es hat alles und nichts für dich. Ja.
Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, einfach aus Deutschland wegzugehen?
Ja.
Du hast ja auch mal, du hast mal in Amerika Praktikum gemacht, ne? Aber bei einer Werbeagentur in Colorado.
In Boulder, Colorado.
Aber was, ist da nicht der Hund begraben? Ist das nicht super lame da?
Wie sagt man, was
der
hast
Hund
du gesagt?
Begraben.
Sagt Kennst man das, das für die Pampa quasi?
Ja, genau.
Es war sehr schön da.
Ja,
es
okay,
war Boulder,
schön,
Colorado ist eine Stadt direkt an den Rocky Mountains.
Ja.
Und es ist klein und schön und es ist, die Menschen sind höflich und weiß, wow, sind die da weiß. Es ist wie Prenzlauer Berg als Stadt in Amerika. Es ist wie Prenzlauer Berg mit Amokläufen. Die hatten da letztens einen Amoklauf in meinem Lieblingssupermarkt und ich war so, oh, da habe ich eingekauft und da ist jetzt Blut. Okay.
Du hast ein Praktikum, ich meine, laut, so wie du das Praktikum beschrieben hast, hast du ja sowieso nicht viel von dieser schönen Stadt gesehen, weil du irgendwie zum Teil irgendwie bis 20 Uhr durchgearbeitet hast am nächsten Tag.
Oh ja, wow, das war in der Werbung, es war hart, Mann. Ja. Es war richtig hart, aber es war, ja, ich würde da gerne zurückgehen. Aber ich wollte nach Amerika, ich wollte, nachdem ich mein Special aufgezeichnet habe, das war März 2019, ja. Da begann eine gewisse Pandemie, ja. Ich wollte nach Amerika an dem Tag, an dem ich fliegen sollte, ja. Kam dieses Travel Ban.
Wirklich?
Ja.
Oh, come on. Das ja. Ist so krass.
Ja. Und ich hatte schon da, ich hatte ein paar ziemlich gute Gigs da im Caroline, so in Gotham und so, ja. Und ziemlich legendären so Clubs. Ja. Und hatte da auch ein Treffen mit einer Agentur und ich dachte, ich werde da ein paar Wochen sein. Ja. Und dann gucke ich und vielleicht bleibe ich einfach.
Ja.
Und dieses Travel Ban hält immer noch an.
Oh Mann. Ja. Es ist immer noch nicht, man wartet die ganze Zeit drauf, dass es aufgehoben wird. Aber wenn es jetzt aufgehoben wird, fliegst du dann direkt hin oder?
Es kann sein, Mann. Guck mal, also tatsächlich ist die Berliners, die englische Comedy-Szene in Berlin besser als die in New York für viele Menschen, weil du kriegst hier als jemand, als Newcomer oder als jemand, der noch nicht in Amerika etabliert ist, ja. Wenn du dann nach New York gehst, ich war da. Das sind die beschissensten Open Mics ever. Du bist da mit 5 anderen Comedians in einem Keller.
Ja.
Und ihr zahlt dafür, du musst dafür zahlen.
Okay.
Du musst Geld bezahlen, um aufzutreten. Um mit 5 anderen Comedians zu sitzen. Und das ist so übersättigt da, der Markt.
Ja.
Also ich glaube, mittlerweile kenne ich da Menschen jetzt und habe mehr Connections. Es ist wiederum ziemlich faszinierend, was hier in Europa mit Comedy passiert. Und vor allem in Berlin. Berlin hat eine sehr große, also ich würde mal behaupten, eine der aktivsten und qualitativsten und größten englischsprachigen Comedy-Szenen in einem Land, wo in einem Land, wo nicht Englisch gesprochen wird als Native Language.
Ja. Ja.
Und das ist sehr interessant, was hier passiert. Und ich habe jetzt auch angefangen, hier ein paar Shows selbst zu veranstalten. Ist ganz anders als auf Deutsch, weil es ist so ein ganz neues Publikum, was ich mir quasi erringen muss.
Ja.
Aber es läuft ziemlich gut und es ist interessant. Und es gibt viele Comedians, die jetzt quasi so durch Europa touren.
Ja.
Es ist noch alles sehr klein. Das sind nur sehr kleine Brötchen, die hier gebacken werden. Aber es sind gute Brötchen. Also ja. Das sind fluffige.
Ist ja hier ist das Brot ja auch besser als in Amerika.
Fluffige Comedy, das finde ich nicht. Ich finde das Essen hier ist furchtbar.
Aber das Brot, alle sagen immer das Brot.
Och, Jona, keult euch ein auf euer Brot. Oh mein Gott. Ist das wirklich die Qualität, mit der ihr glänzen wollt für die Welt? Mit Brot. Oh, Brot.
Brot für die Welt heißt es
Brot,
ja.
Brot, ja, cool. Nehmt euch euer Brot. Euer Brot ist besser. Alles andere ist besser da.
Ja, das stimmt. Aber das ist immer noch ein ernsthafter Gedanke, dass du denkst, Deutschland
absolut.
Zu verlassen und nach Amerika ja. Oder so zu gehen.
Ich, Deutschland und ich, wir haben Schwierigkeiten.
Na.
Unser Verhältnis ist gestört. Guck mal, ich habe eine sehr hässliche Seite von der deutschen Öffentlichkeit gesehen und es ist absolut klar, dass es nicht die Gesamtheit darstellt, aber man muss auch verstehen, dass es für mich mittlerweile sehr schwer fällt, zu differenzieren. Ich sehe den Wald voll lauter Bäume nicht.
Na.
Oder sagt man das so?
Ja, so Sachen.
Und ich, ja, Mann, ich bin, guck mal, meine Familie war unter Polizeischutz hier, weil ich Comedy gemacht habe und gleichzeitig beschweren sich irgendwelche Leute auf Twitter, wie schlimm deutsche Comedy ist und sexistisch und rassistisch und dann gehe ich auf Facebook und all meine Comedy-Bits, wo ich erzähle, was ich erlebt habe in Deutschland, mit was für Leuten ich hier zu tun hatte, werden mit irgendwelchen Nazi-Kommentaren vollgespammt und ich werde als Lügner bezeichnet und also kein Bock auf diese Kontraste, also es gibt nirgendwo was für mich. Weißt du, was ich meine? Es ist alles gegen mich, habe ich das Gefühl zumindest. Ich bin sicherlich. Ich weiß nicht, Mann, ich habe ein bisschen die Perspektive verloren mit mir und mit der Welt und mit meinem, weiß ich nicht, mit meiner mentalen Gesundheit. Keine Ahnung, ich habe ja aufgehört zu touren, weil wenn du bei ZDF Neo bist, dann kannst du nicht touren und die nehmen auch keine Rücksicht drauf oder so. Und dann habe ich damit nicht weitergemacht nach der Show und habe dann ein bisschen so meine Leute aus den Augen verloren, die Leute, die mich noch mögen und viel mehr die Leute, die mich hassen, in die Augen bekommen und das ist auf Dauer nicht so gut.
Ja.
Ja, und deswegen habe ich, wie gesagt, deswegen bin ich dann, wurde ich da, das meine ich mit rausgeekelt, ich hatte dann keinen Bock mehr.
Ja.
Ich wollte einfach nur ich wollte Comedy machen, ich will einfach Stand-up machen. So, ohne dafür angefeindet zu werden oder so. Und ich will als Künstler anerkannt werden. Und wenn man das nicht hier bekommt, dann gehe ich woanders hin halt.
Ja.
Das ist ja nicht so, dass ich es nicht kann. Also das ist ja nicht so, dass ich mich da nicht, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht mithalten kann oder so. Und ich habe jetzt in anderen Ländern auch Stand-up gemacht und hatte das Gefühl, ja, ich kann es machen.
Ja.
Wie ich damit Geld verdiene jetzt in naher Zukunft, ist, aber ich lebe sehr sparsam einfach.
Du bist aber schon so ganz spärlich eingerichtet, oder?
Nee, ich gebe mir viel Mühe. Ja. Ich baue auch Möbel manchmal.
Du hattest ja auch mal bei Ikea diese Geschichte, dass du da irgendwie...
Oh ja.
dass das ja. Click and Collect nicht funktioniert hat.
Ja, aber netterweise haben sie sich, man muss sagen, es haben sich viele Ikea-Mitarbeiter sich bei mir gemeldet und haben mir dann geholfen. Und ja. Dann hat es geklappt, ja. Dann habe ich mir meine Küche gebaut. Ich baue viel zu Hause, ja. Ich mach viel.
Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du immer so Probleme hast, irgendwie Freundschaften aufrechtzuerhalten, weil wenn du so auf Tour warst oder so und dann nach Hause kommst und dann dich mit deinen Freunden triffst und irgendwie zusammensitzt, dann fehlt dir einfach, dann findest du es einfach super langweilig zwischendurch, weil dir so dieser Glamour fehlt, dieses Aufregende, was auch so das Unterwegssein und so mit sich bringt.
Du bist sehr gründig, das gefällt mir.
Aber ist es noch, ist es?
Aber
ist
das war nicht genau das, was ich gesagt habe. Glaube ich. Vielleicht weißt du es besser als ich.
Nee, also ich hab's nicht aufgeschrieben, aber es war so, also es war sozusagen die Quintessenz dessen war irgendwie so, dass du dann
du
manchmal
hast,
da sitzt und denkst, es ist irgendwie.
Du verlierst ein bisschen die Fähigkeit, dich für andere Menschen zu interessieren, weil du das Gefühl hast, du musst immer, du gehst raus auf eine Bühne und du gibst viel von dir.
Ja.
Und du bist in diesem Modus und du musst es abschalten können in deiner Freizeit.
Ja.
Du musst begreifen, dass du nicht, dass die Leute, die mit denen du gerade was trinkst, dass sie nicht irgendwie da sind für dein Programm oder so.
Aber heißt das, dass man als Comedian keine Empathie haben kann oder soll?
Du,
oder?
Nee, du musst Empathie haben. Guck mal, ich behaupte mal, wenn man mein Material sieht, was ich so hochlade, es ist basiert auf Empathie, wenn ich mit Leuten, wenn ich Crowdwork hochlade, wenn ich mit Menschen im Publikum spreche, mache ich das aus Interesse und nicht mit der Absicht, sie zu verarschen oder so oder sie zu erniedrigen. Und ich glaube, es ist alles mit Liebe so. Es ist alles mit Liebe und mit Empathie.
Ja.
Aber ich glaube, Empathie ist das Stichwort für Crowdwork. Ich glaube, du bist kein guter Crowdwork-Comedian, wenn du keine Empathie hast.
Mhm.
Wenn du dich nicht.
Klar.
Ja.
Ist ja irgendwie logisch. Also dass du nicht gut mit dem Publikum klickst und funktionierst, wenn du keine Empathie hast.
Ja.
Sinn.
Ja, vielleicht habe ich, das war lange her, ne?
Ja, ist schon ein bisschen her.
Vielleicht habe ich daran gearbeitet. Vielleicht habe ich daran gearbeitet. Aber ich habe generell, also seit ich in der Öffentlichkeit stehe, finde ich es generell schwer, Freundschaften zu schließen, außer mit Comedians, die dasselbe machen. Finde ich es schwer, da irgendwie, weiß nicht, ich habe viele Menschen aus den Augen verloren. Und wenn ich sie treffe, dann wollen sie über das öffentliche Sprechen und dann und dann versetzt mich das in diesen Modus, wo ich das Gefühl habe, ach, wir reden wieder über mich, ich will nicht.
Mhm.
Erzähl mir über dein dummes Leben.
Ah.
Es ist besser als meins wahrscheinlich.
Ich fand das ganz schön, in irgendeinem Interview hast du mal erzählt, dass und das schließt da jetzt so dran an, dass für dich Comedy immer auch eine Mitarbeit vom Publikum erfordert. Also es ist nicht nur der Comedian, der auf die Bühne kommt und Witze macht. Und also beziehungsweise
echt, habe ich das erzählt? Was
ja,
für ein Blödsinn.
Du hast dann auch erzählt, dass die Deutschen das deutsche Publikum oft so eine Anspruchshaltung hat, so jetzt sei mal lustig. Und du das aber zum Beispiel von amerikanischem Publikum kennst, die in eine Comedy-Show gehen und dann quasi, ja, also eben mitarbeiten, auch so dem Comedian irgendwie einen Raum geben wollen, lustig zu sein und
das
so.
Das nehme ich komplett zurück, was für eine luschenhafte Aussage.
Wie ist das denn luschenhaft? Ich fand das eine schöne Aussage.
Nein, es ist meine Verantwortung als Comedian, dich zu unterhalten. That being said, wenn ich merke, dass das Publikum mir nicht zuhört, dann habe ich ein Problem damit. Ich glaube, Deutsche wollen zu sehr manchmal mitarbeiten. Wirklich, wirklich. Es gibt so, ich, beschäftige mich damit täglich. Ja, und ja. Also zurück zum Thema Heckler und Zwischenrufe. Ja, ja. Wenn ich auf Deutsch auftrete, werde ich auf eine andere Art gehackelt. Ich werde manchmal, und das passiert nur im Deutschen bisher, ja, dass Leute versuchen, meine Punchlines zu klauen quasi. Sie versuchen, die Punchline vor mir zu sagen. Es ist nie die richtige Punchline. Ja. Aber sie versuchen es immer und sie versuchen mich auch manchmal zu korrigieren.
German-splaining.
Ja, oder einfach manchmal meine Sprache zu korrigieren. Also ich weiß nicht, ob das so ein Deutsch-Ding ist oder weil ich Ausländer bin, ja, oder Migrant oder Kanak oder so. Oder ich weiß nicht, ob man das normalerweise so mit Kanaks macht, ja, dass man das, aber anscheinend ist das ein Ding. Und Leute versuchen mir die Punchlines zu klauen. Das ist sehr nervig.
Das ist ja weird.
Ja, du versaust den Moment komplett.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, warum man das.
Aber es ist so lustig, wenn ich so darüber nachdenke, dann habe ich das Gefühl, dass ich das nicht von mir, aber dass ich das so kenne aus deutschem Publikum, wenn jemand einen Gag macht und dann so ein bisschen sozusagen die Pointe rauszögert, dass es Leute gibt, die das dann so leise schon aussprechen, was jetzt kommen muss oder so.
Ja, aber man muss, ja, wenn das kommt, aber wenn es gut ist, kommt, also es kommt nicht immer das, was man denkt, dass es kommt.
Ja, ja.
Also insofern sollte man das vielleicht ein bisschen abwarten oder zumindest, man sollte sich überraschen lassen oder das offen halten, aber wenn du den Comedian unterbrichst währenddessen und das allen schreist, weil du glaubst, dass es jetzt dein Moment ist, dann versaust du es für allen und du siehst wie ein Idiot aus und du versaust dem Comedian so seine Punchline. Also ja, mach das nicht. Geh selbst, wenn du Punchline sagst, dann mach selbst Comedy. Ja. Weißt du? Geh nicht, das ist feige. Geh nicht zu einem, ne? Oder ansonsten, wenn Deutsche haben Angst vor Comedy, das merke ich auch. Also du merkst, dass es ein deutscher Raum ist, weil die erste Reihe nicht voll ist. Ja. Die setzen sich nicht in die erste Reihe.
Ist auch bei Konzerten, ist immer so. Erste Reihe, die Deutschen hassen einfach die erste
Warum
Reihe.
Warum haben sie so Angst? Sie haben Angst. Also ich glaube, das liegt vielleicht daran, an so viel schlechtem Crowdwork, wo es darum ging, die erste Reihe zu erniedrigen oder ja, das Publikum zu erniedrigen. Aber das mache ich nicht. Ich würde mir wünschen, dass Leute das wissen. Ich will mit Leuten reden. Und ich will lachen mit ihnen, ja, über sie manchmal, aber zusammen.
Ja, ja.
Weißt du? Nicht auf eine Art, die sie befremdet. Das mache ich nicht. Also das mache ich nie. Außer sie wollen die Show halt zerstören, wie ja, diese Leute da. Ja. Ne? Aber ich behaupte mal, ich habe einen guten Riecher dafür, was die Absichten von jemandem sind, ja, ob er es gut meint oder nicht. Und ich behaupte einfach mal, dass ich nicht Leuten das Gefühl gebe, wenn ich mit ihnen spreche, dass sie dann, also,
ja, ja,
dass das irgendwie etwas ist außer Liebe, ja, oder außer gut gemeinte, ja, interessierte, aufrichtige, weiß ich nicht, Comedy-Dingsbums.
Aber das ist, glaube ich, ein deutsches Phänomen, das ist immer, es gibt ja auch dieses Screenshots-Lied, in dem sie singen, Hallo, wir sind die Screenshots, vor der Bühne ist noch Platz. Das stimmt. Ist ja auch jede Band, die irgendwo auftritt, jede Band, die oft sagt, ja, kommt doch noch nach vorne, kommt doch noch einen Meter nach vorne und so. Die Deutschen hassen einfach die erste Reihe offensichtlich.
Ist das echt? Ist es bei Musik auch so? Ja. Mann. Warum? Es ist.
Man hat immer Angst, gesehen zu werden. Das ist, wenn man nicht in der ersten Reihe ist, kann man immer in der Masse untergehen. Es ist mir in amerikanischen Comedy-Clubs, wenn ich da war, tatsächlich auch selber aufgefallen, dass die Leute sich einfach sofort alle nach vorne setzen und dann von da aus sich der Saal füllt sozusagen. Das gibt's hier nicht, hier ist es genau umgekehrt.
Ja, aber Mitarbeit ist nicht verlangt vom Publikum, das nehme ich zurück. Das tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Es ist, es ist meine Arbeit, sie zu unterhalten. Es ist vielleicht ihre Aufgabe oder zumindest, was ist ihre Aufgabe? Also wenn sie eine gute Zeit haben wollen, dann müssen sie einfach zuhören, offen sein, ein bisschen locker sein halt. Das ist das Ding. Man muss, also ich sag mal so, ich glaube, was ich meinte ist, wenn du es einem Künstler schwieriger machst, ja, dann wird er dir nicht, da wird er nicht so performen oder
ja,
sie.
Ja.
Du musst nicht, aber du solltest dem Künstler ein bisschen mehr Energie geben, weißt du? Gib dem ein bisschen so ein, wie soll ich sagen? Ich merke manchmal, es gibt Leute, die lachen und wieder nichts gegen Deutsche, aber ab 60% deutsche Publikumsanteil passiert das meistens. Die lachen wie ein Schaltkreis. Weißt du, so, haha, sofort aus. So, haha, und dann nichts mehr.
Wirklich?
Einfach so eine Scheuklappe oder ja, sowas. Weißt du, es geht auf, entweder lache. Aber du willst das nicht. Also, es ist wie, es gibt so ein GIF von Kanye West, wo er so lächelt und dann plötzlich so, aufhört zu lächeln. Vielleicht googeln das die Leute. Und und das ist es im Prinzip. Und das ist, also du wirst eine bessere Zeit haben, wenn du dich in diesen Modus reinsetzt. Das ist einfach, ne, es ist Comedy, es ist, wir sind alle hier, um eine gute Zeit zu haben.
Ja.
Aber letztendlich ist es auch unsere Aufgabe, die Leute in dieses Modus hineinzuversetzen. Es gibt viele Situationen, warum eine Show nicht funktioniert. Es ist, es bringt nicht viel, dem Publikum die Schuld zu geben. Also es ist außer Befriedigung ein bisschen.
Ja.
Aber letztendlich, letztendlich weiß ich, also man kann immer an sich, man sollte immer an sich arbeiten. Und man sollte immer mit dieser Einstellung rangehen, dass man einfach sich verbessern muss und dass man aus jeder Situation was Gutes machen kann.
Ja.
Und es gibt genug Beispiele dafür, wie Leute aus einem beschissenen, aus einer beschissenen Comedy-Situation das wieder umgedreht haben.
Ja.
Bill Burr ist, glaube ich, das größte Beispiel, wenn du das kennst, The Philadelphia Incident.
Okay.
Kennst du das? Oh, sehr empfehlenswert für Comedy-Fans. Bill Burr ist in der Show, in der Mix-Show in Philadelphia. Und das Publikum buht alle aus.
Ja.
Alle Comedians bomben komplett. Buht sie alle aus. Das ist ein komplett respektloses Publikum. Sehr viele Menschen. Ich glaube, über 1000 Menschen. Und dann geht Bill Burr auf die Bühne und fängt an, einfach Philadelphia aufs Übelste zu beleidigen.
Ja.
12 Minuten lang. Und er sagt das immer, 12 minutes. You have 11 minutes of this shit. Und er fängt an so, I hope your mom gets cancer. Your bridge is shit. I don't like Rocky. Und am Anfang buhen die Leute aus und am Ende kriegt er Standing Ovations. Ja, und es ist wirklich interessant zu sehen. Es ist eine sehr gute Comedy-Lektion, dass du, weil zum einen diese Widerstandskraft und dieses, dass er so sehr von sich überzeugt ist, weil es gibt ja keinen, also es gibt, das hatte mein Schauspieler immer gesagt, es gibt kein Vielleicht. Vielleicht ist beschissen auf der Bühne.
Ja.
Es gibt Ja oder Nein. Es gibt, du musst dich zu etwas verpflichten. Du musst dich zu einem Gefühl verpflichten.
Ja.
Dieses Gefühl kann Unentschiedenheit sein, aber es kann nicht, du kannst nicht selbst so unentschieden
überlegen,
sein auf der Bühne. Du musst wissen und du musst, und das ist, glaube ich, das, was Bill Burr am besten kann. Der weiß, also der ist sich treu.
Ja.
Verreten, also er hat kein Stück, wie soll man sagen, Self-Doubt.
So Selbstzweifel.
Ja, auf der Bühne, das erlaubt er sich nicht und das kann er sich nicht leisten mit dem Material, was er da bringt.
Weißt du noch, wann du das letzte Mal so richtig gebombt hast?
Richtig? So richtig, richtig?
Ja.
Das passiert nicht mehr so richtig. Also.
Ist ja gut.
Ich habe gestern. Ich bin nicht gebombt, aber die Show fing um 9 an.
Ja.
Und sie war sehr lang. Ich glaube, sie war fast um Mitternacht zu Ende.
Ach, krass.
Sehr lang. Ja. Und die Leute waren müde und ich bin auf die Bühne gegangen. Und ich bin nicht gebombt. Ich habe gut. Aber irgendwann habe ich den Raum verloren bei einem Bit.
Mhm.
Oder zumindest die Hälfte des Raums. Und dann meinte ich, wisst ihr was, ich drehe mich. Und dann habe ich mich zugedreht zu dieser kleinen Gruppe, die ich mochte, die immer gelacht haben.
Ja.
Und habe den Rest des Sets nur für sie gemacht. Aber wann bin ich das letzte Mal so komplett gebombt?
Weil ich frage mich, wenn man so richtig bombt, noch Bock hat, danach weiterzumachen.
Hast du nicht, aber das sind die Momente, an denen du wirklich besser wirst.
Aber ist das nicht so. Ist das nicht so ein, was einem so ein Trainer sagt, wenn man irgendwie mit der Fußballmannschaft verloren hat, was man auch selber nicht so richtig glaubt, aber wo man so denkt, naja, ich hab sonst nichts vor.
Das sind die Momente, die dich zu einem besseren Comedian machen, habe ich das Gefühl.
Ja.
Wenn du das alles in Frage stellst und aufhören willst mit Comedy. Du musst auch, aber das ist wichtig zu bomben ab und zu. Es ist irgendwie wichtig, ein bisschen geerdet zu werden, habe ich das Gefühl. Du musst aber auch killen.
Ja.
Du musst du machen, weil es tut mir leid, dieser affige Stand-Up-Begriff, aber es gibt jetzt nichts anderes.
Ja, Bomben ist halt, wenn es scheiße läuft und keiner mehr lacht und killen ist, wenn alle ausgehen.
Genau. Du musst killen, weil du, damit du ein bisschen damit du nicht den Glauben an deiner eigenen Arbeiten, deinem Material verlierst.
Ja.
Guck mal, Merz, ich hab ja mit 90 Minuten angefangen, Comedy. Ich habe ja mit Lesungen angefangen und das mit Stand-Up vermischt und das ist keine normale Karriere für einen Stand-Up-Comedian.
Ja, eben, das ist ja sowieso ein komischer fließender Übergang in Stand-Up sozusagen.
Genau, und normalerweise fängt man mit 5 Minuten an. Und ich habe erst vor meiner ersten Tour angefangen, so Open Mics zu spielen und vor Leuten zu spielen, die nicht mein Publikum waren.
Ja.
Damit hätte ich vielleicht früher anfangen sollen.
Ja.
Weil du brauchst diese Sicht von außen. Also es ist sehr nett, vor seinen eigenen Fans zu spielen. Und man lernt damit auch Dinge, aber andere Dinge.
Mhm.
Und du musst es... Es ist wichtig für deine Entwicklung als Comedian, von Menschen zu spielen, die keine Ahnung haben, wer du bist, die dich vielleicht nicht hören wollen oder keinen Bock auf dich haben.
Mhm.
Und das einfach durchzumachen und das zu lernen, weißt du? Ja. Du bist nicht abgerundet als Comedian.
Ja, wenn du immer nur vor deiner Peergroup auftritt, lernst du natürlich nichts daraus, weil die sowieso alles witzig
sind. Ja, es ist wie wenn du ein Boxer bist, aber du kämpfst nur gegen einen Boxsack.
Naja.
Weißt du, es ist nicht dasselbe.
Ja.
Wann bin ich das letzte Mal gebombt? So richtig gebombt. Ist das ein gutes Zeichen, dass ich mich nicht erinnern kann? Also, ich bin es mal. Also, ich glaube, mein dritter Auftritt auf einem deutschen Mic in diesem Jahr.
Ja.
Ja, da dachte ich mir, ja, aber es war so, ich hatte letztens so einen Moment, ich war im Mad Monkey Room, was ein sehr netter Club hier in Berlin, die sind jetzt umgezogen, haben einen größeren Raum, es ist hier ums Eck, es ist in der Eberswalder, direkt an der Kreuzung.
Ja.
Ich war in einem großen Raum, bin aufgetreten vor, weiß ich nicht, 50, 60 Leuten, war so okay, war nicht so geil, also die haben so... Ich merke mal, kennst du das, wenn Leute eine Sekunde brauchen, wenn das Publikum eine Sekunde braucht, um zu lachen? Ja. Weißt du, als würden sie den Witz nicht nochmal durch den Kopf gehen lassen? Das befremdet mich immer. Weißt du, wo ich so Pausen für sie machen muss. Und dann fangen sie an zu klatschen und unterbrechen mich. Das gefällt mir auch nicht. Und was für eine Beschwerde, was für eine Luxuriöse. Ah, die klatschen. Nein, aber es war okay, aber es war nicht so die Stimmung. Und dann bin ich zu dem Kleinraum gegangen.
Ja.
Und da sitzen acht Türken.
Ja.
Und eine Serbin, glaube ich, behaupte ich mal. Es war so viel bessere Stimmung. Mit 8 Leuten. Du kannst mit 8 Kennex eine bessere Stimmung aufkommen lassen als mit 200 Deutschen. Es war ein guter Moment für mich als Stand-Up-Comedian. Es war sehr nett, weil du einfach, du merkst, wie unterschiedlich ein Publikum sein kann und wie interessant das alles ist.
Ja, total.
Ja.
Es gibt ein schönes Special von Rory Scoville, den ich auch sehr verehre.
Habe ich schon mal gehört, den Namen.
Der hat auf Netflix ein super Special, das heißt, glaube ich, Rory Scoville tries stand-up for the first time.
Ist der Brite?
Oder so. Ich glaube, irisch-stämmig, aber im
eigentlichen Ami sein. Okay, deswegen kenne ich ihn nicht wahrscheinlich.
Das ist sehr, sehr witzig. Muss er echt mal gucken. Und der hat jetzt selber ein Special gemacht, das er auf YouTube hochgeladen hat, das sehr schön geworden ist, indem er in einem Comedy-Club, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo in Amerika, den Freund von ihm betreibt. Da geht er hin und spielt, glaube ich, 7 Tage, also hintereinander, und weiß jeden Tag nicht, was er macht, ohne Programm. Tritt einfach 7 Tage ohne Programm auf.
Oh ja.
Und das ist sehr schön.
Aber wie macht er Crowdwork?
Versucht so alles Mögliche. Er ist einfach,
oder macht er so ein Setlist?
Nee, gar nicht. Also er geht einfach hin und will irgendwie an einem Abend auch alles auf sich wirken lassen, will irgendwie neue Figuren erfinden, will quasi auf der Bühne schreiben, mehr oder weniger und so. Und lässt es einfach komplett auf sich zukommen. Ist sehr sehenswert, ist sehr interessant, was er so daraus macht.
Ja, es macht Spaß, das kann man auch machen. Und reden wir zu viel über Stand-Up-Comedy? Das ist ja noch nie passiert.
Aber ist doch sehr interessant.
Ja, es ist sehr interessant. Es ist sehr interessant. Schade, dass es nicht so eine starke Stand-Up-Kultur gibt in Deutschland noch, aber vielleicht wird es ja was.
Es ist ja interessant, dass es die, man hatte immer so das Gefühl, zum Beispiel beim Quatsch Comedy Club, und man kann ja davon halten, was man will und so, oder drüber sagen, was man will, aber da hat Thomas Hermanns ja tatsächlich auch mit der Fernsehsendung versucht, das mal in Deutschland so ein bisschen zu etablieren als Kunst, als Kunstform, als Comedyform. Und dann ist das wieder so untergegangen, weil dann auch plötzlich irgendwie nur noch die gleichen Nasen aufgetreten sind, da wurde es ja auch nicht mehr spannend und so. Jetzt hat er ja den Club hier in Berlin, wo er ja tatsächlich zwischendurch auch wirklich aufregende Sachen macht. Also
vor allem ein sehr schöner Club.
Na, und da war doch auch, da hatte doch eine Woche, wie heißt der, Eddie Izzard, der dann eine Woche sein Programm auf Deutsch gespielt hat.
Ja, ich habe nicht viel Gutes gehört.
Aber es ist trotzdem eine geile Aktion, finde ich, und ein geiles Experiment.
Ja,
so,
ja, klar.
Das mal so zu probieren.
Ja, klar, es ist alles interessant und faszinierend. Aber es gibt hier eine gute Comedy-Szene in Berlin. Es ist schade, dass das nicht, noch nicht so richtig, also es gibt Leute, die versuchen das jetzt ein bisschen so zu kommerzialisieren, was, ja, was ich natürlich als Underground-Arschloch nicht so gut finde. Ja.
Ich finde, man entdeckt auch immer wieder neue, oder zumindest ich entdecke immer wieder, auch so über Instagram oder wo auch immer, Comedians, die ich noch nie gesehen habe und was auch nicht, also was nichts bedeuten muss, sondern ich habe zuletzt, Shari Litt gesehen, eine, die ist, kommt glaube ich aus Köln. Ich weiß, dass die auch so ein paar Autorenjobs beim Fernsehen macht und die habe ich, die war auf Instagram, bin ich über einen, ich glaube sogar auch Quatsch Comedy Club Nachwuchswettbewerb gestoßen, wo so
verschiedene. Ach so, Hotshot.
Genau, Hotshot. Und da war
ach
sie
so, auch, da kenne ich niemanden.
Da war sie auch dabei und ihr ganzer Auftritt war so lustig, wirklich. Also sehr, sehr starkes Material, sehr gute One-Liner auch. Sie hat irgendwie gesagt, wenn sie sich Foundation, also sie schminkt sich nicht, weil wenn sie sich Foundation aufträgt, halten das die Leute schon für Blackface und so. Also extrem gute, extrem gutes Material.
Das ist lustig.
Die ich seitdem so ein bisschen beobachte und auch die ist echt super lustig. Und deswegen habe ich auch so die Hoffnung nicht aufgegeben oder verloren, dass es auch im Deutschen eine wahnsinnig spannende Comedy-Szene gibt, die es sich zu beobachten lohnt. Aber es gibt halt dieses.
Inshallah.
Es gibt zum Beispiel diese Kultur der Specials, gibt es hier halt noch gar nicht so. Das ist so ein bisschen, dass Leute
ich
so. Ich kenne
so einen Künstler, der hat ein Special rausgebracht, aber es wurde.
So einen kenne ich auch.
Wurde nicht so.
Liegt hier gerade am Tisch.
War einer der wenigen, die das selbst produziert haben, neben, weiß ich nicht, Maxi Gestenbau und vielleicht Moritz Neumann und noch ein paar andere.
Ja. Aber diese Kultur gibt es hier einfach noch gar nicht irgendwie so. Das ist nicht gelernt sozusagen.
Nee. Leute interessieren sich auch nicht dafür. Man hat das Gefühl, du musst nicht nur Leute von deiner Stand-Up-Comedy überzeugen, sondern
von aller.
Von Stand-Up-Comedy im Großen und Ganzen. Mhm. Und das ist schwierig, das ist nervig auch. Guck mal, ich habe jetzt als Comedian so in der Öffentlichkeit aufzutreten, du sprichst nie über Stand-Up. Ich schieße ganze Interviews ab, wenn sie mit mir einfach über andere Dinge, weil sie laden mich an, über Juden zu sprechen, ja, oder so ein Scheiß. Ja. Und das ist sehr frustrierend. Ja. Und Leute schreiben hier über Stand-Up oder wollen darüber sprechen, auf eine Art, die ich befremdlich finde und unwissend und ignorant finde. Und ja, weil alle wollen mitmischen, alle wollen über Stand-Up schlecht sprechen. Ja, und manchmal zu Recht, aber Leute haben auch einfach keine fucking Ahnung davon. Ja. Weißt du? Ja. Leute sollen, es gibt Leute, die können einfach kurz die Fresse halten, wenn sie über, weißt du, wenn sie über Comedy sprechen. Es gibt ja wirklich wenige, die darüber schreiben. Und nur weil du Bo Burnham Special gesehen hast oder Hannah Gadsby gut fandest, heißt es nicht, dass du Stand-Up verstanden hast. es gibt dir, also was ich empfehlen kann, ist Setup Punchline. Kennst du das? Das ist ein Magazin.
Ja. Da habe ich auch ein Interview mit dir, oder nee, da habe ich eine Kritik zu deinem,
genau,
zu deinem Special.
Genau, die einzige, die darüber was geschrieben haben. Ja, hat mir auch gut gefallen.
Aber die finde ich auch eine gute Seite, die habt ihr auch dadurch erst entdeckt und die werde ich mir jetzt öfter angucken, ja, weil da wirklich sehr fundiert über Comedy geschrieben wird.
Ja, es ist sehr gut geschrieben. Es war das erste Mal, dass ich etwas über meine Arbeit gelesen habe und dadurch was gelernt habe, also über meine Arbeit. Ja. Ja, sollten sich süddeutsche Redakteure vielleicht da mal informieren, bevor sie.
Auch viele Redakteure anderer Zeitungen.
Bevor sie einfach meine Show mit Scheiße. Es war einfach Scheiße. es war einfach nicht lustig und Scheiße. Ja, fuck off. Geh zu Twitter, weißt du? Schreib mich in die Süddeutsche rein.
Aber ist es vielleicht auch, und das wäre vielleicht noch interessant. Ist es vielleicht, weil die Deutschen quasi eher Kabarett gelernt haben? Also so eine Art, also ich finde Kabarett, ich liebe auch ganz viel Kabarett, weil ich auch so damit aufgewachsen bin, aber auch ganz viele einfach total gut sind. Aber das ja schon viel mehr mit so einer, weiß ich nicht, mit Haltung oder sowas zu tun hat oder einfach politischer ist als Stand-Up.
Ich finde Kabarett und deutsche Comedy, und das ist wiederum eine sehr allgemeine Aussage, aber ich kriege sehr viele Vibes von André Niedrigen und dass es manchmal einfach nicht funktionieren würde, ohne über andere zu lachen, auf
Kabarett,
herablassen, sowohl Kabarett als auch Comedy. Mhm. Du hörst so viele deutsche Comedians, die sind so dumm, die reden über Leute, die sind so dumm und dann machen sie nach auf einer dummen Art, ja, und es ist immer, ich glaube, ein großer Vertreter davon ist Oliver Pocher. finde ich. Da kriegt genau diese Vibes, der komprimiert das. Der sucht sich Leute aus, die er für dumm hält und redet darüber, wie dumm sie sind und das sind seine Inhalte. Ja. Und er ist eigentlich bei aller Ehre nicht schlauer. Also was heißt bei aller Ehre? Es gibt wenig Ehre da. Doxt irgendwelche Sexarbeiterinnen und diese, es ist so eine herablassende Art, die ich auch bei Kabarett sehe, die ich, die sind so dumm immer, alle sind so dumm und es ist nie, und es ist sehr von oben herab. Ich weiß, ist ein sehr häufiger, abgelutschter Vorwurf, aber es fühlt sich zumindest an, es ging jetzt sehr viel darum, also es ging weniger darum, Spaß zu haben und mehr, sich über andere zu erhöhen.
Ja.
Und das gefällt mir nicht. Und wenn dieses Vibe mitschwingt, das finde ich irgendwie problematisch.
Ja.
Oder nicht lustig.
Aber es hat ja nichts mit der Form zu tun. Hat jetzt also es passiert in der Comedy genauso wie im Kabarett.
Ja, genau.
Ja, ja.
Genau. Aber das sind die Vibes, die ich von deutscher Comedy und Kabarett mitbekomme. Und bei Kabarett wird es einfach auf eine andere Art gemacht, auf eine, weiß ich nicht, eloquenteren Art, man sagen.
Na ja.
Aber letztendlich ist es das gleiche Ziel. Es werden immer Beispiele von Leuten, es wird meistens irgendwas kommentiert, weil es ist immer einfacher, eine komische Situation zu kommentieren, als selbst eine aufzubauen. Mhm. Weil das können viele Leute nicht. Hm. Ne? Wer baut komische Situationen gut auf? Sebastian Maniscalco. Kennst du Sebastian Maniscalco? Nee. Sehr heißer Tipp für dich. Er ist einer der besten physischen Comedians der Welt, finde ich. Kennt niemand in Europa. Sehr schade, weil er Madison Square Garden viermal hintereinander ausverkauft.
Krass.
Das sind Leute, die schaffen, so sehr saubere Comedy, also sehr, sehr clean, sehr heiter, aber der baut von nichts auf, weil er so gut in physischer Comedy ist, der kann sich so gut bewegen auf der Bühne, dass er aus dem Nichts so Situationen aufbaut. Und es ist letztendlich dann egal, was er sagt fast, der muss nicht mal Punchlines schreiben, einfach seine Act-out, seine Physikalität auf der Bühne ist unglaublich. Und das haben wir hier nicht.
Das stimmt.
Das haben wir nicht. Ich meine, wer vielleicht nah kam, ist Özcan Kosa, der kann gut mit seiner Physik arbeiten, sozusagen.
Ja. Otto konnte das auch. Otto war auch ein geiler Physical Comedian.
Das kann sein. Ich bin nicht so kultiviert. Also ich bin nicht Deutscher, nicht tief genug, dass ich da also für mich ist Didi Hallerford nur ein Arschloch, der sich übers Gendern beschwert und so mehr schäbige Israel-Kritik bringt. Aber das ist, ich weiß, ihr habt eine, also der war mal irgendwie lustig, aber jetzt ist der einfach nur ein Bastard und cool für ihn. Hast du das mitbekommen mit seinem?
Mit dem Gendern jetzt, bei Didi.
Oh mein Gott, das ist, was für ein Edgelord.
Ja, man muss auch sagen, dass Didi immer, als er aufgehört hat, Klamauk-Sachen zu machen und sich plötzlich als, was ja schon Widerspruch in sich ist, ernsthafter Comedian gesehen hat, wurden dann die meisten Sachen, die er gemacht hat.
Ich finde, das ist so nervig, weil alle über dieses Stöckchen springen zum einen und zum anderen funktioniert das einfach so gut. Das ist so gute, Werbung, weil die ganzen so 60-jährige Harald schreiben und so, Dieter ist so mutig, du bist unser Held, du bist unser Che Guevara, unser Chico, ich will deinen Schwanz lutschen oder Schwänz innen. Wann sterben diese Menschen endlich? Ich dachte, ich bin auf den Hashtag gegangen, dachte ich, oh, vielleicht ist es soweit, endlich. Die Hallerford und Gauland, ich dachte, wow, is it my lucky day? Nein. Ja, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ich wünsche ihnen nur Gesundheit.
Ja.
Ich wünsche den beiden nur Gesundheit. Nur. Ja, ich nicke gerade. Nein, nur Gesundheit. Wirklich. All das Beste. Ich will sie auch gar nicht auf eine Stufe stellen. Ich finde Gauland lustiger.
Zumindest ohne Hose.
Aber warum ist irgendwas mit so einer Flasche Pommes?
Ja.
Was ist dieses Palim Palim? Steckt er dahinter?
Ja, ja, das ist einer der berühmtesten Sketche von Didi Hallerford. Der hatte früher eine Sketch-Sendung, die hieß Nonstop Nonsense. So in den 70ern, Ende 70er, Anfang 80er.
Auf Englisch?
Nee, auf Deutsch. Ende 70er.
Aber so heißt die, die ist
die
Nonstop
Show ist Nonstop Nonsense, genau.
Scheint für mich wie eine Vergewaltigung der deutschen Sprache. Aber okay.
Und da gab es so ein paar, also es gibt da so der ikonischste Sketch, die war tatsächlich auch sehr oft sehr witzig, die Sendung. Und der ikonischste oder einer der bekanntesten Sketche ist eben, er ist im Knast mit einem Kumpel auf der Zelle und dann sagen sie irgendwie so, ja, ey, was machst du wieder, wenn du in Freiheit bist? Ja, komm, wir spielen ein bisschen Kaufladen, dann fühlt es sich an, als wären wir frei. Ja, okay. Und dann spielen sie halt so, dass einer reinkommt und der andere ist der Verkäufer in ihrer Gefängniszelle. Und dann kommt der andere rein und dann sagt er, nee, halt, du musst erst noch die Tür aufmachen. Ach so, ja, sorry, dann geht er wieder raus. Dann macht er so pantomimisch die Tür auf und dann kommt er rein und sagt, hallo, ich hätte gerne eine Flasche Pommes Frites, also Didi. Und dann sagt der andere, hä, die gibt's doch nicht in Flaschen. Und so, das ist dann so der Gag die ganze Zeit. Und das ist aber, er sagt dann immer, wenn er zur Tür reinkommt und die Glocke geht, sagt er immer Palim Palim, weil das eben die Glocke ist. Und er sagt immer Palim Palim, ich hätte gerne eine Flasche Pommes Frites.
Ach so,
das ist so der berühmteste Didi-Sketch, den es gibt.
Weil es gibt Leute, die begrüßen mich so und ich habe nie verstanden, warum. Ach so, sie machen eine dumme Glocke nach.
Genau.
Okay. verstehe. Kannst du mir jetzt Helge Schneider noch erklären?
Helge, ich finde Helge genial. Hm? Was soll
ich weiß, dass ihr das findet, ja. Aber ich.
Helge ist halt, was ich an Helge liebe, ist, also Helge ist ja Jazz. Alles, was Helge macht, ist Jazz. Also sowohl musikalisch als auch Comedy-mäßig. Er steht auf der Bühne und improvisiert.
Um das klar zu sagen, ich will nicht Helge Schneider das respektieren. Ja. Ne?
Überhaupt ich habe den jetzt, glaube ich, schon 10 Mal live gesehen oder so in den letzten, weiß nicht, seit wann ich ihn live sehe, 15, 25 Jahren oder so. Und es war jedes Mal immer, es gab immer diese überraschenden Elemente, es gab immer dieses, dass du merkst, dass er jetzt einfach irgendwas auf der Bühne macht, womit keiner auch in seiner Band gerechnet hat oder so, dass er wirklich immer improvisiert, dass er das so zu so einer Kunstform erhoben hat. Mm. Das finde ich an dem einfach so, das ist an dem einfach so wahnsinnig lustig.
Ja, Deutsche lieben Helge Schneider, ne?
Ja, weil der auch echt toll ist. Also viele.
Ich wette. Also
viele finden ihn ja
doof. Es ist für mich ein bisschen wie mit Monty Python, weißt du, was ich meine? Also ich habe versucht, das zu gucken, aber es holt mich einfach nicht mehr ab. Ja. Weil ich anders kultiviert wurde und das so eine andere Zeit war.
Ja.
Aber ich wette, es ist lustig. Also ich weiß, das Handwerk zu schätzen. Da hat er nicht, was war das mit dem Konzert, was da?
Ja, der hat zuletzt ein Konzert abgebrochen, weil der ist vor so Strandkörben aufgetreten.
Ja, genau.
Und das war einfach ätzend. Und da hat er keinen Bock gehabt.
Aber der hat 40 Minuten gespielt vor, ne? Das haben Leute irgendwie ausgelassen.
Er hat's mal ausprobiert. Und dann war es aber auch so, dass quasi die Leute in dem Strandkörben werden die ganze Zeit bedient. Also die können immer Getränke bestellen und so. Und das ist ihnen super auf die Ketten gegangen, dass da andauernd Leute rumwuseln. Weil normalerweise ist er es gewohnt, dass die Leute da halt sitzen und ihm irgendwie zuhören und sich auf die Show konzentrieren. Und das war da nicht so. Und deswegen hat er einfach abgebrochen. Wie es halt so große Jazzer immer so machen. Auch so.
Aber hat ihnen 40 Minuten gegeben.
Ja, eben.
Ja, was wollen die? Wie viel denn noch? Also wie lang?
Also wirklich.
Muss eine Show
Leute
sein?
Werden 30
Stunden. So Hagen Greta 3 Stunden oder so? Was? 60 Minuten? Wer kann sich länger konzentrieren?
Das ist interessant, weil das ist natürlich ein Stand-up-Format, so eine 60 Minuten.
Hm? Ja, nicht in Deutschland.
Kabarett, kennen wir aus Kabarett gar nicht. Mindestens 90.
Ne, in Deutschland wollen sie 90 von Stand-up. Weil manchmal auch aus Profitgier quasi. Die Veranstalter also wollen.
Mit Pause.
Ja, die Locations wollen, dass du nichts. Ich liebe Veranstalter, bla. Some of my best friends are Veranstalter. Die wollen eine Pause machen, damit sie Getränke verkaufen können und sowas. Aber das ist nicht die Hauptsache
auch,
bei einem.
Aber es ist auch ein bisschen deutsche Mentalität, dass die sagen: So, jetzt habe ich dafür bezahlt.
Ja, genau.
Und jetzt ist mir eine Stunde zu wenig. Da muss das schon so lange wie ein Tatort sein.
Naja, man kann einfach einen Opener nehmen. Der macht 15 Minuten.
Kann man auch.
Und dann hast du es. Aber ich glaube nicht, dass wir uns konzentrieren können länger als 90 Minuten. Ich kann nicht mal konzentriert Netflix gucken. Ich komme mir so wie ein totales Arschloch vor, weil da haben Leute was für mich produziert. Also da sind Milliarden dafür ausgegeben worden, für Explosionen und so. Und Scarlett Johansson ist da und macht irgendwelche Stunts. Und ich denke mir so, nee, du, ich muss einen Hund auf TikTok mir anschauen. Muss mir diesen Hund jetzt direkt anschauen. Ist mir egal, wie viel Scarlett Johansson geübt hat für diesen fucking Kickflip. Auf einem Motorrad, was nur dafür gebaut wurde, um in die Luft gejagt zu werden.
Guck mal, der Hund malt ein Bild.
Guck mal, der Hund. Der Hund spricht wie ein Mensch. Der hat diese, kennst du diese, die haben so diese, die bauen für Hunde auf TikTok so kleine Buttons, auf die sie drücken können, damit Worte gesagt werden. Das kriegt mich sofort. Ich denke mir, wann macht Scarlett Johansson sowas für ihren Hund, weißt du? Das sind die Hollywood Produktion, die ich sehen will. So einen dummen Hund da sehen. Oh Mann. Und essen währenddessen natürlich. Ich kann nicht essen, wenn ich all die anderen Dinge mache. Na. Ich weiß nicht, was mit uns los ist.
Aber das ist ja, ich finde, das gibt es aber zum Beispiel in Deutschland auch wenig. Wenn ich auf Comedy-Shows war, dann gibt es höchstens mal, so wie im Quatsch Comedy Club, so einen Platzservice für Getränke irgendwie. Aber wenn ich in Amerika im Cellar oder sonst wo bin.
Wird immer bedient.
Ja, und da kriegst du auch immer Essen. Da wird Burger und also richtig normales Abendessen. Ist ein Restaurant im Grunde
genommen. Ja, keine Pause. Es gibt Bedienung, ja klar. Ja. Im Comedy Store auch.
Das gibt's hier gar nicht.
Nee, und du arbeitest damit einfach als Comedian quasi. Also das ist, du lernst damit einfach zu arbeiten. Na. Und das ist möglich und das geht und das funktioniert.
Aber es ist natürlich doof, wenn du als Comedian nicht so gut verdienst und auch noch gerade dafür gezahlt hast, einen Slot in der Comedy-Show zu bekommen und dann kommst du auf die Bühne und riechst die ganze Zeit nur so geiles Essen. So
geil. Nee, in den Läden, die Läden, die Essen servieren, da kriegst du als Open-Micer keinen Spot. Okay. Also das sind die etablierteren Läden. Ja. Nee, das ist hart in New York. Es ist
klar, ich meine, da will natürlich jeder hin, der Stand-up macht.
Die haben auch eine andere Kultur da.
Ja.
Die haben eine andere so Gatekeeper-Kultur quasi. Also du musst dich in New York durch diese ganzen etablierten Comedians kämpfen, die es nie richtig geschafft haben,
ja.
Aber es lang genug machen, damit sie entscheiden, was für Spots du auf so Mid-Level-Erfolg bekommst. Mhm. Und das sind sehr konservative, meistens nervige Menschen, die das die glauben, es herrscht da dieser Konsens, dass du dich komplett erniedrigen lassen musst und wie ein Stück Scheiße behandeln lassen musst, weil man sie so behandelt hat.
Ja.
Und jetzt geben sie es weiter quasi. Sie haben sich das Privileg verdient, andere Menschen wie Scheiße zu behandeln. Und das musst du durchgehen. Und ich habe halt ein Ego, weil ich hier schon einiges erreicht habe.
Ja.
Und das passt natürlich nicht gut. Aber das hat mir auch gut getan, dass man auf Englisch halt, ne, du fängst einfach neu an.
Ja.
Und niemand juckt, also es juckt niemanden, wer du bist oder was du im deutschen Fernsehen gemacht hast. Das ist eher ein Minuspunkt für dich. Du warst in Deutschland erfolgreich? Ugh. Es wird interessant sein, also ob ich damit umgehen kann, mich da dermaßen, weil ich habe halt ein Ego und ich bin nicht so gut darin, so irgendwie mir Dinge anhören zu lassen, die ich für ungerecht halte.
Ja.
Ich habe da so ein, ja, ich kann irgendwie, also wenn ich etwas für ungerecht halte, dann reagiere ich sehr allergisch drauf. Egal ob es, ich möchte mal behaupten, dass egal ob gegen mich oder gegen andere, aber ich nehme das sehr zu Herzen. Manchmal zu sehr.
Lieber Schahak, ich hoffe, dass man bald wieder nach Amerika kann. Also ich hoffe das selber auch, weil ich unbedingt mal wieder rüber will. Aber ich hoffe das vor allem auch.
Machst du ein Schlusswort, willst du noch ein Glühwürmchen?
Ja, ich hau gleich da noch richtig rein.
Nimm noch eins, bevor du das machst.
Und ich wünsche dir aber ganz viel Erfolg, wenn du dann, wenn du rüberfliegst und das da irgendwie ausprobierst.
Wir hatten jetzt gar nicht über dich gesprochen.
Ich habe doch super viel über mich gesprochen. Ich rede doch immer über mich.
Nein, warum gar nicht? Ich wollte wissen, was du
da... Was willst du von mir wissen?
Weiß ich nicht. Du hast Regie studiert, ne?
Ja.
Ich war auch mal Regie. Ich war Werberegie.
Ja.
Warum
ja
bist du
nicht? Ist ja nicht richtige Regie.
Nee, ist es nicht. Es ist viel anstrengender. Ich habe auch Regie geführt bei einigen Sketchen von Shapiro.
Ah, ja. Ein Kommilitone von mir, der ist mittlerweile sehr erfolgreich als Werberegisseur.
Wirklich? Wie heißt der?
Klaas, wie heißt Klaas mit Nachnamen? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie er mit Nachnamen heißt.
Klaas einfach, ne, kenne ich nicht.
Wie viele Klaas Werberegisseure wird es geben?
Keine Ahnung.
Ja, eben.
Ich kenne nur einen.
Ja, aber der macht echt viel Werberegie mittlerweile. Das hat sich damals schon ein bisschen angebahnt, dass ihn das am meisten interessieren würde und der ist da irgendwie gut im Geschäft. Und viele andere Kommilitonen von mir auch. Ich habe ja abgebrochen, das Studium irgendwann.
Ach so, hast du abgebrochen?
Ja, weil ich München einfach ätzend fand irgendwann. Ich habe ja in München studiert.
Das ist ein völlig legitimer Grund, eine kostenlose Ausbildung in der ersten Welt abzubrechen.
Und sie war, damals Studiengebühr, es war zur Zeit der Studiengebühr, sie war nicht kostenlos.
Ach so, was hat es gekostet? 500
Euro pro Semester.
Ah. Du bist zu einem Regisseur ausgebildet.
Ja, das stimmt.
Das ist ziemlich gut.
Ich meine, den wichtigsten Part der Ausbildung habe ich ja auch mitgenommen.
Hm. Wie viele Leute hören das eigentlich?
Weiß ich nicht.
Du weißt es nicht?
Nee.
Warum nicht?
Weil ich Angst habe, dass mich das korrumpiert. Weil ich Angst habe, dass ich dann anders moderiere.
Ich glaube dir kein Wort.
Doch, wirklich wahr.
Du willst mir erzählen, dass du nicht weißt. Du hast nie auf die Zahlen geguckt.
Nee, ich gucke da nie drauf.
Gab es einen Gast, den du überhaupt nicht mochtest?
Nee, bis jetzt noch nicht.
Ach.
Werde ich immer gefragt. Und das glaubt mir auch immer keiner, wenn ich das sage. Aber
ich glaub's dir. Warum solltest du Leute einladen, die du nicht magst? Du beschäftigst dich ja offensichtlich mit den Leuten, die du einlädst. Also würdest du wissen, wenn du jemanden nicht magst.
Naja, absolut.
Ja,
das,
cool.
Das war jetzt dein Interview mit mir.
Ja?
Mehr willst du nicht wissen.
Was war dein Zenit quasi?
Also
das ist so eine asoziale Frage.
Ne, finde ich nicht.
Also nicht, dass,
ich finde das
dass du dein Zenit nicht noch erreichen kannst.
Ich finde das völlig legitim. Ich habe mit 17, das war ja 94 war das, da war ich ja gerade, bei Viva gerade neu gestartet und ich war Moderator da. Und ich war ja der Jüngste von Heike, Makatsch, Mola und ich, wir waren die ersten drei Viva-Moderatoren.
Ah, war das und, nicht auch hier, wo Nils Ruf bekannt wurde?
Nein, der war bei Viva 2.
Ah,
der
Viva
kam dann
2.
Auch, das kam auch erst später.
Ja, so sieht er aus.
Was?
Was?
Nee, und da,
ich weiß nicht, was Viva 2 ist. Ist es besser, schlecht? Ist es wie RTL und RTL 2?
Ja, nee, es sollte eher so das erwachsenere Viva sein.
Ach,
das
so.
War so der Plan.
Ironie.
Ja, das stimmt. Und da war natürlich der absolute Höhepunkt. Also zu der Zeit, als ich da mit 17 habe ich angefangen beim Fernsehen.
Das war noch, Fernsehen war da noch.
Da war Fernsehen noch eine Sache und da war ich natürlich heiß gehandelt irgendwie so. Und mir war aber halt alles egal, weil ich 17 war. Also ich meine, wenn du mit 17 beim Fernsehen bist, dann denkst du, okay, ihr könnt mich alle mal, ich mache, was ich will.
Ja.
Und man hat ja nicht so ein Karrieredenken oder man denkt so, ja, ich muss jetzt so ein bisschen strategischer vorgehen oder so, sondern lebt so in den Tag und genießt so, was man irgendwie hat. Und deswegen, das war wirklich so der Peak und dann bin ich zum DSF gegangen, das lief noch okay, aber es hat dann kaum noch einer mitbekommen, da habe ich so eine Fun-Sport-Sendung.
Was ist DSF?
Deutsches Sportfernsehen.
Ah, war das nicht, wo diese sexy Sportclips, das war eines der ersten Dinge, die ich nach Deutschland, als ich nach Deutschland kam, habe ich gesehen, wie so eine Frau mit ihren Brüsten einen LKW zieht.
Gezogen hat, ja, genau.
Ja, ich dachte, wow, Deutsche sind interessant, haben interessante sexuelle Vorstellungen. Also was da als Erotik gilt.
Da habe ich so eine Fun-Sport-Sendung gemacht, 3 Jahre lang, glaube ich, oder so. Und danach...
Eine Fun-Sport-Sendung,
ja.
Was?
Naja, so Skaten, Surfen, Snowboarden und wir sind auch immer so nach Hawaii geflogen und nach Barbados und so einfach überall, wo Contests waren und so. Ja. Und dann, das habe ich 3 Jahre gemacht und danach ist gar nichts mehr passiert, nichts. Da habe ich nichts, mich wollte einfach niemand mehr haben. Die hat mich in Erinnerung als der 18-, 19-Jährige, der vielleicht ein bisschen unzuverlässig ist und so ein bisschen sehr von sich überzeugt und irgendwie immer so ein bisschen so Mützen auf hat und lange Haare und irgendwie. Und dann war es einfach vorbei. Dann bin ich Papa geworden in der Zeit. Und es ist nichts passiert. Meine Managerin hat gesagt, ja Nils, ich weiß leider nicht mehr so richtig, was ich managen soll, also deswegen trennen wir uns jetzt hier an der Stelle besser
das
und so.
Das muss hart sein.
Ja, und
das
ich hatte gar nichts mehr. Ich war gerade Vater und wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe einfach bis dahin immer Fernsehen gemacht und dann ist einfach nichts mehr passiert.
Aber fuckt das nicht deine komplette Psyche ab?
Zu dem Zeitpunkt schon. Also das hat mich, dann ist auch die Beziehung auseinandergegangen.
Weil mir fällt das auch so, also ich fühle mich auch gerade ein bisschen so.
Ja.
Als wäre so meine Karriere quasi vorbei.
Ja, aber du bist jetzt älter, du kannst das anders processen irgendwie. Du weißt, dass es auch noch andere Möglichkeiten und Chancen gibt.
Nein, gibt es nicht, komm.
Es gibt andere Möglichkeiten, als in Berlin Comedy zu machen.
Ja, aber es ist sehr schwer, wenn du in der Öffentlichkeit warst, es ist sehr schwer, dann wieder so zurückzufahren.
Naja.
Weißt du, was ich meine? Also
ja,
mir fiel sehr schwer, weil ich bin getourt für 300 bis 500 Menschen durch ganz Deutschland, was nicht, also es ist viel.
Ja.
Und jetzt spiele ich hier für 30 Menschen und bin besser. Also ich ironischerweise bin ich weniger erfolgreich, aber ich bin als Comedian jetzt viel besser.
Ja.
Und das fuckt ein bisschen ab. So. Also
Na, absolut.
Und du denkst dir, oh Mann, habe ich meine Chance verpasst? War's das?
Na.
War das alles?
Na.
Ja, und du weißt nicht, auch vor allem als jemand, der halt so Kunstprojekte gemacht hat, die halt sich so eine unglaubliche Reichweite bekommen haben, hast du immer diese Angst, so, fuck, das wird nie wieder so sein.
Ja.
Und ab jetzt geht's nur noch bergab und das ist keine, es ist keine gute Lebens, es ist keine gute Angst.
Aber, also, findest du nicht, weil bei mir ist dann zum Beispiel so, ich habe dann, habe ich irgendwie ein Jahr rumgelegen, wirklich gar nichts gemacht und dann bin ich nach München, habe eben Regie studiert und von da aus bin ich dann nach Berlin und dann irgendwann viele Jahre später habe ich dann Maria kennengelernt und dann habe ich mit dieser Podcast-Sache angefangen und dann habe ich auch Podcasts geschrieben und so und plötzlich konnte ich Dinge nutzen, die ich gelernt habe und jetzt kann ich so langsam, habe ich das Gefühl, wieder anfangen, so eine Karriere darauf aufzubauen, so, ne? Und was ist, wofür das bei mir vor allem gesorgt hat, also vor allem natürlich dieser frühe Ruhm, aber auch so dieser Absturz und so. Wofür das bei mir gesorgt hat, ist, dass ich so eine totale Dankbarkeit habe für alles, was ich jetzt so gebacken kriege und was ich irgendwie, was ich schaffe und erreiche und wo ich irgendwie auch Menschen erreiche und so. Ist das nicht, das ist doch eigentlich auch ganz geil, dass man dann die Sachen viel mehr wertschätzen kann.
Das ist so eine gesündere Herangehensweise quasi.
Weiß ich nicht, ob, es ist ja auch nicht bewusst, aber es ist einfach so, ich merke das einfach, dass ich mich so freue, wenn ich, wenn Leute es gut finden, wenn etwas Erfolg hat, wenn ich dafür angemessen bezahlt werde oder so, dass ich finde das einfach schön.
Aber was ist, wenn du es gar nicht mehr wertschätzen kannst, weil du denkst dir, oh, ich hatte schon mal mehr.
Ja, das
ist die
Das ist die andere Richtung, ne?
Die schlechtere Art, das zu betrachten, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Aber also ich verstehe das, das ist auch, ich glaube, man kann da, dann weiß ich nicht, ist vielleicht Quatsch, aber vielleicht kann man da auch aktiv gegensteuern und sagen und sich versuchen, so ein Mindset anzugewöhnen, indem man sich mehr darüber freut, als sich darüber ärgert.
Ja, vielleicht.
Das ist eine sehr traurige Note, auf der wir hier enden.
Ja, lass es noch meine Therapie jetzt abspielen lassen, einfach 40 Minuten lang. Ich über meine Angststörungen und Wut.
Das tut mir leid, dass wir das, dass wir jetzt so traurig enden. Aber ich finde, nee,
es,
aber ich finde nicht.
Es ist okay, weil niemand weiß, wir wissen nicht, wie viele Leute das hören. Es können auch nur 12 Menschen sein.
Aber ich glaube nicht, dass du, so wie du auch gerade eben drüber gesprochen hast und so, dass du jetzt jedes Mal, wenn du auftrittst, denkst, oh, ich bin schon vor 10 Mal so viel aufgetreten.
Nee, überhaupt nicht. Ich trete auf, weil es die einzige Zeit ist, wo ich irgendwie mich wirklich befreit und glücklich fühle, glaube ich. Das ist so die purste Zeit und ich kann mich nicht ablenken lassen von der Traurigkeit der Welt. Wow, das klingt poetisch und dumm. Aber es ist einfach, es ist so eine der wenigen Gelegenheiten, die ich noch habe, mich also mit Menschen, weiß ich nicht, mit Menschen so eine ungefilterte Zeit zu verbringen, ohne dass da irgendwas dazwischen steht oder dazwischen funkt. Ich habe ja ADS und fällt mir sehr schwer, da auch mich zu konzentrieren, aber deshalb ist das für mich so die purste Zeit, die ich habe. Und deswegen ist sie mir auch sehr wichtig.
Dann wünsche ich dir, dass das auf jeden Fall wieder größer wird und wieder und auch in Amerika
Inshallah.
irgendwie aufregend wird und funktioniert und so. Ja. Das wäre ja total geil.
Das wäre cool, ja. Also,
dann musst du unbedingt nochmal kommen und dann reden wir nochmal drüber.
Ja, werde ich.
Cool. Da freue ich mich sehr drauf.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich fand's super.
Ich auch.
Viel Erfolg und vielen Dank fürs Hiersein, lieber Scharrak. Und liebe ZuhörerInnen hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung, wir hören uns nächstes Mal wieder. Vielen Dank an Wenzel, der heute Producer und Fact-Checker war.
Ja, genau. Danke, Wenzel. Und danke für die Trollis.
Apropos Trollis, ich vermisse noch einen Ernährungstipp. Du hast eigentlich sehr viele Ernährungstipps angekündigt.
Guter Punkt. Das sind die 9, ja?
Du hast dir das ja auch hier gewünscht, saure Würmer von Trolli.
Trolli-Glühwürmchen oder saure Glühwürmchen. Genau. Hier ist kleiner Feedback an Trolli. Ich mag nicht das, was ihr mit der neuen Edition gemacht habt. Die haben so ein Update gemacht. Ja. Die sahen mal auch anders aus. Ja. Und die waren saurer.
Okay.
Und mir gefällt es nicht, wie das hier. Es wäre so lustig, wenn ich anfangen würde zu weinen. Das gefällt mir nicht, dass die nicht mehr so sauer sind. Die sind nicht mehr so sauer, Trolli. Hört auf damit. Ihr müsst euch nicht anpassen an die deutsche Mehrheitsgesellschaft.
Na.
Bleibt underground, bleibt cool.
Turn up the sourness.
Ja, macht dich sauer, wie diese saure Mauern, die es bei Lidl gibt.
Na.
Die habe ich mir zuerst gewünscht.
Na.
Die sind so sauer. Das gefällt mir.
Früher gab es noch von Haribo saure Fritten, die waren auch richtig sauer. Gibt es auch nicht mehr. Es gibt zwar jetzt noch die sauren Fritten, aber die sind lange nicht mehr so
gut. Die sind überhaupt nicht sauer, die sind Müll.
Na, aber früher waren die super.
Die sind eine Beleidigung fürs Sauersein.
Früher in den 80ern, als die neu waren, waren die richtig geil.
Nee, Haribo Pasta musst du nehmen jetzt.
Naja, die schmeckt überhaupt nicht. Bäh.
Doch, ich die weiß, sind richtig sauer, Mann.
Ja, aber die sind...
Die grün, oh. Schmeckt nach Apfel, oh. Also Ernährungstipps, ne, ja, was wollt ihr wissen? Ich kann euch alles. Ich habe 20 Kilo abgenommen. Ich kann euch alles. Ich
einfach
weiß
so,
alles.
Einfach nicht so viel Scheiße fressen. Ist das nicht der beste Ernährungstipp, den es gibt?
Was ist Scheiße halt?
Er hat alles, was ich den ganzen Tag esse.
Ja, dann stell du deinen Ernährungsplan auf Twitter.
Esst nicht das, was ich esse. Das ist der beste Ernährungstipp, den es gibt. Selbst ich versuche nicht mehr, das zu essen, was ich esse.
Weißt du, was mein Tipp ist? Trockene Früchte sind eine Kalorienverschwendung. Das muss ausgesprochen werden. Ich verstehe nicht.
So Datteln oder so Bananen.
Ja, so oder irgendwie diese Leute, die das, ich will was Süßes und dann nehmen sie getrocknete Pflaumen, bist du komplett bescheuert. Das Ding, so 600 Kalorien für 100 Gramm, Verschwendung, das sind drei gute Maxi-Kings, die du da verschwendest an trockenen Pflaumen. What the fuck?
Aber die sind gut für die Verdauung, Pflaumen.
Wer interessiert? Die machen dich sinnlos fett. Stell dir vor, du wirst fett von ewigen Aprikosen und Pflaumen und sowas. Was bist du? Wie scheiße muss man sein, um das zu werden? Wie scheiße muss man sein? Es ist unglaublich, worauf Menschen ihre schlecht investierten Kalorien da verschwenden.
Ja, das finde ich ein guter
Kalorien Tipp. sind wie ein Konto. Wie ein Bankkonto. Na. Du musst es für die richtigen Dinge ausgeben. Und dumme Pflaumen, dumme trockene Pflaumen sind nicht das Richtige. Das ist mein Tipp. Das sollte man nicht mal verkaufen mehr.
Ist ein gutes Schlusswort.
Ja.
Deswegen denk daran. Vielen, vielen Dank. Danke, Scharak. Danke, gerne. Wenzel. Danke, liebe ZuhörerInnen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg. Nils Buckelberg.